redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Heute fange ich mal an zu erzählen. Ich war nämlich auch unterwegs. Und zwar war ich unterwegs, um einen Paläontologen zu interviewen. Sein Name ist Nisa Ibrahim. Für einen Resonator, also die Podcast-Reihe, die ich für die Helmholtz-Gemeinschaft mache. Und das ist halt kein Helmholtz-Forscher, sondern irgend so ein Paläontologe halt, der mein Chef bei der Helmholtz, der hat den getroffen und meinte, hier, der erzählt total gut, lass uns doch mal irgendwie mal was anderes machen. So, habe ich gesagt, ja, machen wir. Und dann habe ich ihn interviewt vor ein paar Wochen. Und wir saßen da so, erzähl. Also der macht sehr viel Ausgrabungen in Afrika, wo, was ich auch nicht wusste, sehr wenig Paläontologen nur unterwegs sind. Die meisten sind wohl in China gerade und graben China um. Und wir haben so erzählt und erzählt halt so, was er so für Funde gemacht hat. Also das hört man dann hinterher im Podcast nicht, da habe ich einen Teil rausgeschnitten auch. Erzählt halt, was er so für Funde gemacht hat, bla bla. Sagt, ja, und dann habe ich noch, also das ist eigentlich die Sensation, ach nee, aber darüber kann ich ja nicht reden, weil das ist ja noch mit, das ist ja noch nicht veröffentlicht. Ich so, kannst du jetzt nicht machen, du kannst nicht sagen, du hättest hier irgendwie was Sensationelles gefunden und erzählst es mir dann nicht. Und dann haben wir uns halt darauf geeinigt, dass er mir das erzählt und ich mit der Veröffentlichung warte, bis das Paper veröffentlicht
ist. Ja, das sind diese fiesen Embargos, ja, die
aber das ist
abgeschafft.
Ist schon okay. Ich meine, der Typ, das ist praktisch sein Lebenswerk. Und da ja, kann man dann mal schon mal so ein Embargo irgendwie einhalten, finde ich. Also für sowas. Na, jedenfalls hat der, das ist total irre, der hat, der hat Tyrannosaurus Rex auf den zweiten Platz verwiesen. Der hat einen,
in was?
Also, in größter Fleischfresser. Größter fleischfressender Dinosaurier.
Cool.
Der hat einen Fleischfresser gefunden, der größer ist als Tyrannosaurus Rex. Und der erste gefundene aquatische Dinosaurier. Der zum Teil am Land gelebt hat und im Wasser wohl gejagt hat. Also seine die Anatomie deutet darauf hin, dass er im Wasser gejagt hat und sich auch gut im Wasser bewegen konnte. Und er hat so viele Fragmente von diesem Viech gefunden, dass der den wirklich, ich glaube, das Einzige, was sie nicht hundertprozentig rekonstruieren konnten, ist die Schwanzlänge. Ansonsten so riesiges Rückensegel, ein riesiges Rückensegel, kurze Ärmchen. Und irgendwie so schwimmflossenartig ist da was dran.
Also war das auch irgendwie so aufrecht laufend wie der Tyrannosaurus oder irgendwie so auf vier Beinen oder wie?
Der ist, wenn ich die Bilder richtig interpretiert habe, läuft er auf zwei Beinen. Ist aber halt in der Lage, hat halt auch noch so Schwimmflügelchen und ein großes Rückensegel und einen langen Schwanz. Also total, ich finde das total spektakulär. Weißt du, du machst so, ja, ich grabe mal hier ein bisschen in Afrika rum und dann findest du auf einmal so ein Ding.
Ja, das ist cool, diese Art der Forschung, weil so eine Art Forscher war ich ja nicht. Ich habe immer nur in der Theorie gearbeitet und da entdeckt man ja nichts in dem Sinne. Also man arbeitet halt, man versteht halt manchmal was, aber es ist nicht so, wie es die beobachtenden Astronomen tun oder eben auch die Paläontologen, dass sie dann wirklich plötzlich etwas komplett Neues entdecken. Ja, also wirklich so sagen, oh, guck mal hier, da ist was ich doch. Also das fand ich immer, das ist halt ziemlich eine coole Sache, aber das hatte ich in meinem Job leider nie, hätte ich gern gehabt, aber da habe ich mir einen falschen Job ausgesucht
dafür. Das Spektakulärste an dieser Geschichte, finde ich, ist noch nicht mal der Fund an sich, der natürlich aus wissenschaftlicher Sicht der totale Wahnsinn ist irgendwie, also aus paläontologischer Sicht. Und aber die Geschichte dahinter, ich meine, ich glaube, Nisa ist 32, also der Paläontologe, der das gemacht hat, der hat also mit 32 die vermutlich wesentlichste Entdeckung seines Lebens schon gemacht. Ich glaube, der hat auch irgendwann nochmal so einen Flugsaurier gefunden, irgendwie, den es auch noch nicht gab, und ist dafür dann vom National Geographic, die haben ihn angesprochen und gesagt, hier willst du nicht einer von unseren Emerging Scientists werden. Sagt er auch, das ist halt auch total irre. Er steht da so in einer Reihe mit Diane Fossey und Bob Ballard und sowas.
Also ohne jetzt ketzerisch sein zu wollen, ist diese Entdeckung jetzt wichtig, weil es halt jetzt quasi so ein Ranking-Ding ist, ja, also der größte fleischfressende Dino. Oder ist der Dino auch, hat man da an sich jetzt auch durch den was Neues, wirklich Neues gelernt, außer eben, es gibt noch einen größeren als den Tyrannosaurus?
Na, es gibt einen, der im Wasser gelebt und gejagt hat. Also
das wusste man nicht vorher.
Anscheinend nicht. Also das, das ist in den Mitteilungen steht halt auch drin, der erste aquatischer Dinosaurier. Also es ist, denke ich, schon ein ordentlicher Fund. Also jetzt nicht einfach nur sowas, was man auch noch gefunden hat. Und jedenfalls hat dann erzählt, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, ob es in der Sendung war oder im Nachgespräch. Also ich habe damit nicht gerechnet, ne? Ich wusste nicht, jetzt kommt hier irgendwie die geile Geschichte, sondern so, ja, erzähl, Paläontologie, Afrika, Sahara, Ausgrabung, tralala. Und dann kommt er mit der Nummer rüber. Und erzählte dann, dass er als Kind von diesem Viech gehört hat. Es gibt ein Foto nur von diesem Saurier. Es gibt einen berühmten Paläontologen, Stürmer von Reichenbach hieß der, ein deutscher Paläontologe, der hat Anfang des 20. Jahrhunderts diesen Saurier schon mal beschrieben, weil er ein paar Fragmente gefunden hat. Die Fragmente waren in der Paläontologischen Sammlung in München und sind im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Und es gibt noch genau ein Foto davon. Und das hat er irgendwie gesehen als Kind und hat sich in den Kopf gesetzt, diesen scheiß Dinosaurier zu finden. Und der cool. hat das gemacht. Das, ja, das ist cool. Das finde ich so unfassbar. Das, ja, irre. Also es ist eine der schönsten Resonator-Folgen in meinen Augen, weil der wirklich auch hinten raus erzählt, wie das ist halt ein echtes, das sind echte Abenteuer, die er erlebt. Das heißt, man sieht halt, also siehst es halt immer in Filmen, Abenteuer und tralala. Wenn du so Paläontologie im Feld machst, erlebst du halt wirklich Abenteuer. Es ist schon spektakulär gewesen. Also echt ein schönes Gespräch. Ich bin immer noch total begeistert davon.
Ja,
wir wollen ja alle irgendwie Abenteuer erleben, weißt du? So, und James Bond klappt halt nicht, darum haben wir Smartphones, weil näher kommen wir an James Bond nicht ran. Aber dann so Paläontologie,
cooles. Ja, das ist, kommt drauf an, man muss, je nachdem, wie man jetzt, ob man jetzt Abenteuer muss ja nicht unbedingt immer so Indiana Jones-mäßig ablaufen. Man kann ja auch irgendwie, die echten Abenteuer sind im Kopf und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo. Oder wie hieß das? André Heller.
Keine Ahnung, ich habe André Heller, habe ich irgendwie angefangen, also das Letzte, was ich von André Heller mitbekommen habe, ist so ein komischer Park am Gardasee, den er designt hat.
Nee, das war irgendwas Uraltes, irgendwie so ein Lied aus den 70er Jahren oder irgendwie sowas. Nee, aber man kann ja auch irgendwie, wie gesagt, das ist gut, das sage ich jetzt nur, weil ich neidisch bin und nicht nach Afrika kann, aber man kann auch in Deutschland Abenteuer erleben, ja?
Ja, klar.
Also, so ist nicht, also ist man sollte das Abenteuer nicht unbedingt immer so klischeehaft nach Indiana Jones definieren, obwohl das natürlich wahnsinnig cool ist, so ein Abenteuer zu erleben. Eben. Aber man kann auch quasi intellektuell befriedigende Entdeckungen oder Erkenntnisse auch anders gewinnen.
Ja, doch, durchaus.
Zum Beispiel, genau, zum Beispiel, indem man alte Archivdaten durchsucht. Mhm. Da kann man nämlich wahnsinnig coole Sachen rausfinden, nämlich, dass es auf dem Jupitermond Europa Plattentektonik gibt.
Oho, Kontinentaldrift, sozusagen.
Ja, also es gibt keine Kontinente in dem Sinne. Ja. Nee, also das geht um die Geschichte, also der Mond Europa, das ist einer von den vier galileischen Monde, also die schon Galilei 1609 entdeckt hat. Und ein ziemlich großer Mond, also quasi den größten Monden im Sonnensystem.
Vergleichbar mit, zwölfmal das Saarland?
In Zahlen habe ich jetzt nicht umgerechnet, okay. Aber es ist schon ein ordentliches Stück. Also ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, größer als unser Mond. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also der größte Mond, der Callisto, der ist auf jeden Fall größer als unser Mond. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall ein ordentliches Ding, ja. Der ist eisbedeckt, also die komplette Oberfläche ist von Eis bedeckt und man ging schon damals, also schon vor langer Zeit davon aus, dass sich da unten drunter flüssiges Wasser befindet, weil dort ist es ziemlich kalt dort draußen, aber der Mond wird von den Gezeitenkräften des Jupiters beeinflusst. Ja, also so wie unser Mond Gezeitenkräfte auf der Erde verursacht, verursacht die Erde natürlich auch Gezeitenkräfte auf unserem Mond.
Er wird praktisch geknetet, habe ich irgendwo mal gelesen.
Genau, das ist im Prinzip dadurch, dass die Bahnen eben die Bahn von den Monden um Jupiter nicht exakt kreisförmig ist, ist halt mal näher, mal weiter weg dran. Da ist die Gravitationskraft mal stärker, mal schwächer und das erzeugt dann quasi so eine interne Wärme, weil er halt eben quasi ja durchgeknetet wird. Bei Io, der innerste Mond, der ist ja vier galileische Monde, da ist diese Wärme eben so stark, dass es eben wirklich ein komplett vulkanischer Körper ist. Dort gibt es noch aktive Vulkane, also dort gibt es nur aktive Vulkane. Der ganze Mond ist ein einziger aktiver Vulkan im Wesentlichen. Und auf Europa ist eben diese Gezeitenwärme immer noch so stark, dass man eben davon ausgeht, dass unterirdisch, also ein paar Dutzend Kilometer unter dem Eis, ein flüssiger Ozean existiert, was durchaus auch ein Habitat für mögliches Leben sein könnte. Denn das weiß man auch schon länger, es ist nicht komplett abgeschlossen. Ja? Also es gibt da Risse in dem Eis. Man hat vor einiger Zeit auch schon entdeckt, dass da quasi so manchmal ab und zu Wasser austritt oder auch eben so Gasfontänen austreten aus diesen Rissen. Und jetzt haben Wissenschaftler sich auf Fotos, also das war, glaube ich, die Galileo-Sonde, die ist da zwischen 95 und 2003 rumgeflogen und hat da jede Menge Fotos gemacht. Und ein paar davon waren so hochauflösend. Also das hat, die haben natürlich, manche Daten werden dann halt auch noch oft Jahrzehnte später nochmal ausgewertet, wenn man neue Ideen hat oder neue Techniken hat. Und da haben jetzt eben Wissenschaftler diese hochauflösenden Bilder, die es gegeben hat, angeschaut und im Prinzip, ja, wie ein Puzzle gemacht. Ja, also du siehst ja diese Risse im Eis und die haben probiert, das so zusammenzusetzen, also zu Regionen zu finden, die gleichen Grenzen haben und halt quasi die Eiskruste neu zusammengepuzzelt und haben gemerkt, wenn sie das quasi alles wieder richtig zusammenstecken, dann fehlt was. Ja, also da bleibt in der Mitte was übrig, was nicht mehr da ist. Ja, also da fehlt offensichtlich Eisoberfläche.
Ja.
Und das heißt, das muss halt irgendwo verschwunden sein. So wie bei uns die Platten durch in Subduktionszonen verschwinden, gehen wir davon aus, dass eben dort auch Platten abgetaucht sind in diesen Eisozean. Also quasi das, was bei uns Gestein ist, ist auf Europa Wasser. Ja? Also das geschmolzene Gestein, die Magma, ist auf Europa geschmolzenes Eis, also Wasser. Ja. Und dass diese Eisplatten quasi in das Wasser abgetaucht sind, dort geschmolzen sind und das hat man auch schon vorher gewusst, dass anderswo wieder neues Eis entstehen kann. Und wie gesagt, wenn halt auf der einen Seite was verschwindet, auf der anderen Seite was Neues dazukommt, dann muss es zwischendrin Bewegung geben.
Ja.
Das heißt, du hast eben Eisplattentektonik auf Europa.
Haben wir eigentlich geplant, da mal irgendwie eine Sonde hinzuschicken? Weil eigentlich wäre das doch schön, da mal ein Ding zu versenken und zu gucken, was in Europa ist.
Natürlich, geplant ist jede Menge. Also ich kann mich erinnern, ich habe damals, es war 96, habe ich schon irgendwie in der Uni mal so einen Vortrag gehalten, einen Übungskurs und da schon über irgendwie Missionsplanung von der NASA gesprochen, die damals schon irgendwie 20 Jahre alt war. Also die Idee natürlich ist logisch. Du hast, wenn du weißt, da ist irgendwo Wasser drunter, dann dauert es 5 Sekunden, bis der erste Wissenschaftler auf die Idee kommt, da ein U-Boot hinzuschicken. Ja. Das Problem ist halt, es gibt wahnsinnig viele Missionen, viele coole Missionen, die man machen kann. Und es gibt nicht genug Geld, um die alle zu machen. Und so eine Mission ist ja auch, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, das bis jetzt zu testen. Also so Rover rumfahren, das haben wir mittlerweile ganz gut raus, wenn man sowas macht. Halt irgendwie so ein U-Boot, ich meine, du musst den dann mal irgendwie 10, 20 Kilometer durchschmelzen. Ja. Das heißt, dann brauchst du irgendwie, gut, das wäre doch nicht das Problem, dann musst du dich einfach nur aufheizen im Wesentlichen.
Aber vorne, du brauchst vorne einfach so eine Atombatterie, wie heißen die Dinger, die Hitze entwickeln und daraus dann Strom erzeugen?
Du meinst eine Radionuklidbatterie.
Radionuklidbatterie, genau.
Ja, du brauchst dann halt, du hast im Prinzip die gleichen Probleme, die bei der Tiefseeforschung auf der Erde auch hast. Da hast du auch das Problem, haben wir letztes Mal drüber geredet, dass das Problem mit der Energie und so weiter. Du musst kommunizieren irgendwie. Also das ist halt, Prinzip ist es durchaus machbar. Also es gibt auch Ansätze von ich habe vor letztes Jahr, glaube ich, mal ein Video verlinkt über so einen Höhlenforscher, der mit der NASA kooperiert und sich da eben so autonome Roboter-U-Boote ausdenkt. Mhm. Also rein theoretisch ist es kein unüberwindbares technisches Hindernis, sowas zu machen. Nur bis jetzt konnte eben noch niemand überzeugend genug das Geld dafür eintreiben. Also ich glaube, man würde das mal schrittweise anfangen. Also was jetzt auch geplant ist, glaube ich, es gibt eine Mission. Ist das jetzt JUICE oder der Icy Moon Orbiter? Ich weiß es nicht. Es gibt ein paar Missionen von ESA und NASA, die jetzt demnächst das Jupiter-System nochmal unter die Lupe nehmen, so wie Cassini in den letzten Jahrzehnten das Saturn-System untersucht hat, wird jetzt dann demnächst auch das Jupiter-System nochmal erneut wieder angeflogen und untersucht. Und da wird man halt erstmal die Monde natürlich erstmal ganz genau kartografieren. Man kann ja nicht einfach auf Verdacht dahin fliegen und dann irgendwo das U-Boot runterschmeißen und hoffen, dass es dann irgendwo ankommt, sondern muss erstmal wirklich exakte, hochauflösende Karten machen von den ganzen Monden. Und dann kann man sich überlegen, wo und wie man hinfliegt und so weiter. Also das wird stückweise gehen, aber irgendwann wird man das machen, denke ich. Es sei denn, es kommt zu der Botschaft wie bei Odyssey 2010 nochmal irgendwie.
Ein Monolith, wie hieß das Ding? Hieß das Monolith?
Der Monolith war 2001 und 2010, die Fortsetzung war ja dann.
Ach ja, all these moons are yours except Europa, attempt no landing there.
Genau.
Ja, sehr also romantischer Scheiß.
Also gut, wenn das käme, dann würde man vielleicht erst recht hinfliegen wahrscheinlich.
Ja, stimmt.
Geh aber nicht durch diese Tür.
Es ist ziemlich groß. Aber das halt zeigt, dass diese ganzen anderen Himmelskörper, das ist halt, das finde ich immer so faszinierend, auch wenn ich Bilder vom Mars sehe und so weiter, dass diese ganzen anderen Planeten und Monde, das sind halt alles komplette Welten. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Dinger, die da halt irgendwo rumfliegen, sondern wirklich eine komplette Welt. Auf dem Mars hast irgendwie, am Mars hast du Wetter, du hast Stürme, du hast da tut sich was, ja. Und auf Europa genauso. Und das finde ich aber faszinierend, wenn man eben merkt, okay, das ist nicht einfach nur ein Satellitenbild, das man halt irgendwo hat oder ein Bild von einem Raumfahrzeug oder ein Punkt auf irgendwas, sondern das ist halt der komplette Welt, so wie unser Planet eine Welt ist. Und davon ist unser Sonnensystem voll. Und wir wissen noch so wenig über diese ganzen anderen Welten.
Das ist eigentlich das Doofe. Also ich denke auch mal so, verdammte Axt, ey, ich hatte Montag Geburtstag, ich bin jetzt 45 Jahre alt. Ich habe schon mehr als die Hälfte meines Lebens hinter mir. Könnt ihr jetzt bitte alle mal ein bisschen mehr Wissenschaft machen, damit ich möglichst viel cooles Zeug aus dem Universum noch mitbekomme? Ich denke mal so, ey, mach doch mal hin, gib doch mal Geld aus dafür. Ich will mehr wissen, ich will das mitkriegen. Die verhindern die Mars-Mission. Ich würde halt gerne einfach mal 500 Jahre leben oder so, um den ganzen coolen Kram mitzukriegen, der dann.
Ja, da musst du forschen dafür. Dann brauchen wir Wissenschaft, dass wir 500 Jahre leben können.
Anti-Aging-Forscher Holger Klein, genau.
Genau.
Nee. Aber apropos alt, es ist übrigens ein ganz interessanter Effekt. Ich habe jetzt eben die letzten Tage weitestgehend mit dieser paläontologischen Idee im Kopf verbracht, also mit dem Interview mit Nisa Ibrahim und dem Spinosaurus Aegyptiacus. Und habe zumindest, also ich habe 9 Nachrichten mitgebracht heute, also 9, ja. 9 interessante Dinge. Davon sind, 3 ist ein 10 und von diesen 10 sind 4 paläontologische Themen. Oder paläontologisch-archäologisch. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ich tatsächlich selektive Wahrnehmung bei mir ausgelöst habe und verstärkt mir diese Nachrichten angeguckt habe.
Klar, das würde mich nicht überraschen. Also,
nee, das nicht, aber ich finde es immer wieder interessant, wenn es einem dann auffällt. Das ist genauso wie wenn du Kopfschmerzen hast, die eindeutig Spannungsschmerzen sind, du eine Tablette nimmst, die eigentlich irgendwie 20 Minuten brauchen müsste, um überhaupt im System ordentlich verteilt zu werden oder überhaupt im Gehirn anzukommen. Und du nach 5 Minuten keine Kopfschmerzen mehr hast. Also ich finde es immer ganz lustig, wenn man so kognitive Verzerrungen bei sich selber bemerkt.
Wie ich beim Bundesheer war in Österreich, ich habe noch nie davor oder danach so viele Soldaten in meinem Leben gesehen, außerhalb der Kaserne. Ja. In der Fußgängerzone, im Einkaufszentrum, überall waren Soldaten. Habe ich vorher nie gesehen, nachher nie gesehen. Aber wie ich selbst Soldat war, habe ich die alle gesehen.
Ja, und was ich halt gefunden habe, ist, und das fand ich sehr, sehr lustig, kurze Meldung nur gewesen, amerikanische und chinesische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass das Marsupilami keine Fiktion ist. Hast du es mitgekriegt?
Nee, also ich kenne das Marsupilami, aber ich esse dabei, ja, da erklär mal.
Also das Marsupilami ist dieses gelbe Ding, also dieses komische Viech mit diesem riesenlangen Schwanz, das am Baum hängt bei Spirou und Fantasio und immer Huba schreit.
Genau.
Ja.
Und das haben sie jetzt entdeckt.
Genau, das haben sie entdeckt. Es schreit Huber, genau. Also es ist auch ein paar Paläontologen, die haben ein paar Viecher gefunden und damit zumindest den Ursprung der Säugetiere ein bisschen in Frage gestellt.
Also, ach das, habe ich die Schlagzeile gelesen, aber den Artikel nicht, nee.
Und das sind halt, das ist halt, also die müssen halt jetzt nochmal gucken, also ne, wie sie das also diese Tiere in den Stammbaum der Säugetiere einordnen. Wissen auch noch nicht hundertprozentig, können also nicht eindeutig beantworten, ob es wirklich Säugetiere sind oder nicht, aber sieht halt komisch aus. Also da scheint irgendwie noch mal ein bisschen Bewegung drin zu sein in dem Stammbaum. Und eins davon sieht halt ein bisschen aus wie das Marsupilami, was ich ganz lustig finde. Hat halt auch so einen irre langen Schwanz und könnte sich damit irgendwo hinhängen. Da musste ich doch sehr lachen. Ich stelle mir dann halt so eine Welt vor, in der Marsupilamis durch die
Bäume Huber-Huber-Schreien.
Und Huber-Huber-Schreien. Ja.
Ja, Paläontologie habe ich sonst irgendwie nichts. Also das war Dinosaurier, waren die so meins, aber ich habe Archäologie, die hast du vielleicht auch die Nachricht.
Die Stonehenge-Meldung?
Nein.
Nein?
Ich habe die, dass Erebus und Terror gefunden wurden.
Wer?
Eins von beiden. Die HMS Erebus und die HMS Terror.
Nee, habe ich nicht, hab ich nicht mitgekriegt. Nee,
Also John Franklin. Das war, kennst du das Buch Die Entdeckung der Langsamkeit von Stan Nadolny?
Ich weiß, dass es das gibt, ich habe das nie gelesen.
Ein hervorragendes Buch, kann ich Ihnen empfehlen. Also da geht es um John Franklin, das war so ein britischer Admiral, Entdecker, der halt im 19. Jahrhundert durch die Gegend gesegelt ist. Unter anderem eben wollte auch mal zum Nordpol, glaube ich. Und er war glaube ich, irgendwie Gouverneur von Tasmanien oder irgendwie sowas. Also halt so, also ein klassischer Entdecker eben. Gibt es coole Bücher über den, so Sachbücher, die er hat wirklich ein cooles Leben gehabt, das kann man durchaus mal lesen. Und der ist eben dann, das war so 1845 rum, ist er mit zwei Schiffen, eben die HMS Erebus und die HMS Terror, sind sie losgefahren.
Entschuldigung, der hat ein Schiff Terror genannt?
Ich glaube, das ist etwas Mythologisches. Erebus und Terror sind vielleicht irgendwie Götter oder sonst irgendwas, oder also Halbgötter, weiß ich nicht genau, aber das hieß HMS Terror, ja?
Naja.
The Her Majesty's Ship Terror.
Genau, Her Majesty's Terror.
Ja. Genau. Ja, also die sind losgefahren und die wollten die Nordwestpassage finden, ja.
Ah,
also
die wollten ja, da durchsegeln. War das. Okay, ja.
Und sind dann eben, sind losgefahren und sind nicht angekommen, ja, sind verschwunden. Hat keiner, also haben dann irgendwelche Rettungsexpeditionen alle losgeschickt, da ist auch nichts rausgekommen. Und dann irgendwann ich glaube, es war schon ewig lange nachher, so 10 oder 20 Jahre nachher, haben die dann eine Botschaft gefunden, also die haben das so ein paar Briefe gefunden und Leichen gefunden auf irgendeiner kanadischen Arktisinsel. So, die sind da, was man dann rekonstruiert hat, die sind halt da im Eis stecken geblieben, sind dann, haben keine Vorräte mehr gehabt, sind dann zu Fuß irgendwie übers Eis losgelaufen und haben es dann halt irgendwie noch bis zu dieser Insel geschafft, sind dann irgendwie, man hat auf den Knochen dann irgendwie Spuren von Kannibalismus gefunden, oh, und alles. Also da ging es anscheinend wirklich, wirklich fies zu. Und ja, das war's. Also mehr hat man noch nicht gesehen, gefunden davon. Und jetzt haben die eben in der Victoria Street vor der King William Insel, also eben da oben in dieser antarktischen, in der kanadischen Arktis, hat die haben die, das sind ziemlich coole Bilder, ja, also das sind so, ich weiß gar nicht, wer die gemacht hat, das habe ich jetzt gerade irgendwie noch nicht gelesen, stand da irgendwo, zumindest in der Nachricht, ich hatte nicht drin, aber die haben halt eben ein Schiff gefunden, das definitiv entweder Terror oder Erebus sein muss, also dieses Dampfschiff aus der damaligen Zeit, und haben es jetzt quasi, die haben es jetzt nur mal fotografiert, aber eben noch nicht irgendwie geborgen untersucht. Aber jetzt wissen die halt definitiv, wo das Teil eben gesunken ist. Mhm. Und das war eben so ein historisches, archäologisches Rätsel, dass man sich eben schon lange gestellt hat, wo der jetzt wirklich abgeblieben ist mit seinem Schiff.
Wer hat das gefunden?
Ja,
ich das, also wer hat das finanziert? Weil ich finde das immer ganz interessant, wer solche Expeditionen finanziert auch. Auch das finde ich interessant, seit ich mit Nisa Ibrahim geredet habe, weil der halt also auch sagte, dass gerade so Expeditionen, die zu nicht viel führen, also wo vorher gar nicht klar ist, ob man was findet und was man finden will, dass es dafür unglaublich schwer ist, Geld zu kriegen und dass es nur ganz wenige Organisationen gibt, die sowas auch wirklich finanzieren.
In dem Fall ist es Kanada, glaube ich, hier. Ich zitiere jetzt mal den Artikel hier,
ja.
In den vergangenen Jahren unternahm Kanada erneute verstärkte Anstrengungen, die Überreste der Expedition aufzuspüren. Mhm. Seit 2008 gab es 6 groß angelegte Suchaktionen, für die Schiffe der kanadischen Küstenwache eingesetzt wurden.
Ah ja.
Und das hat, ich glaube, es hat auch der Premierminister von Kanada hat das irgendwie persönlich verkündet und einen wahrhaft historischen Moment für Kanada genannt. Und das ist dann, den habe ich dann nicht mehr kapiert, den Abschluss des Artikels. Der hat gemeint, dass diese Franklin-Expedition die Grundlage für Kanadas staatliche Souveränität in der Arktis gelegt hat.
Mhm.
Das habe ich jetzt eben nicht ganz verstanden, wie das steht dann auch nicht mehr. Ich meine, da war Brite, der in Kanada gestorben ist im Wesentlichen.
Klingt ein bisschen so wie die Nazis, die eine Reichskriegsflagge irgendwo unterhalb des Eises versenkt haben, um da irgendwas in Besitz zu nehmen.
Ja, aber hey,
das ist jetzt national. Das ist halt, ich glaube, das ist halt einfach nur so ein bisschen.
Ja, aber Franklin hey, cool, war doch kein Kanadier.
Ich habe einen Nazi-Vergleich gebracht, sehr geil.
Ja, Franklin war ja kein Kanadier. Der war ja Brite.
Ja, weiß der Geier, der wird sich dann hinten, das sowas musst du ja, du musst ja dann immer, wenn du irgendwie Steuergelder ausgibst, musst du dich ja auch immer hinstellen und den ganzen Bescheuerten, die fragen, wofür brauchen wir denn das? Den musst du halt immer irgendwas erzählen und dann erzählst du ihnen halt nationale Souveränität. Nationalismus geht immer.
Ja, es geht auch, glaube ich, hier dann doch um den Anspruch auf die Nordwestpassage, wem die jetzt dann gehört, ja. Und so weiter. Also, ja, aber die Entdeckung an sich, ich fand auch die Bilder ziemlich cool. Also, die schaut echt so richtig, also, der schaut nicht so aus wie ein Schiff, das unter Wasser liegt. Das ist wirklich ein ziemlich, ziemlich seltsames Bild, was die da gemacht haben von diesem Schiff.
Muss ich nachher mal, bei den Shownotes mal draufklicken. Ja.
Aber das fand ich cool. Ich habe das Buch Die Entdeckung der Langsamkeit von Stendhal Dolny, habe ich vor 10 Jahren oder sowas das erste Mal gelesen. Und das fand ich ein ziemlich cooles Buch und habe mir damals schon mal gedacht, das wäre aber cool, wenn man da wirklich mal rausfinden würde, wo der jetzt abgeblieben ist, wo der wirklich abgeblieben ist. Und ja, jetzt weiß man es.
Wieder ein Geheimnis gelüftet ist. Mhm. So ein bisschen wie mit der Titanic, ne? Mythisch, genau. Ohne Ende. Auf einmal gräbt Bob Ballard das Ding aus. Ja, egal, jetzt wissen wir, wo es liegt.
Genau.
Titanic. Gibt uns was Neues. Was ich meinte mit der Stonehenge-Meldung war,
Die Überschrift habe ich gelesen, ja.
Die Überschrift hast du gelesen.
Oder da gab es mehrere in den letzten Tagen, ich weiß nicht, welche du hast.
Ich habe einen sehr schönen zusammenfassenden Artikel in der Süddeutschen gefunden. Was ich auch mal sagen muss, ist, ich habe ja wirklich mit Zeitung und Zeitschrift so meine Probleme. Also da steht so viel uninteressantes Zeug drin und so. Insbesondere beim Spiegel fällt mir das immer wieder auf, also diese Diskrepanz. Aber die Wissenschaftsabteilungen, die schreiben immer total schön. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Also ich finde im Spiegel immer total nette Wissenschaftsmeldungen, teilweise ein bisschen boulevardesk, teilweise nicht. Und irgendwie, weiß ich nicht, finde ich bemerkenswert. Ich habe das Gefühl, dass das daran liegt, dass die Wissenschaftsressorts ein bisschen mehr Zeit haben, ihre Nachrichten zu schreiben.
Vielleicht ist es auch, das kann gut sein, ich meine, erstmal müsste man das einschränken auf die Medien, wo es noch ein Wissenschaftsressort gibt, obwohl es nicht irgendwie der Sportreporter irgendwie nach Feierabend nochmal schnell zusammen kopiert oder sowas.
Schandmaul!
Aber ich glaube schon, ja, weil klar, wenn du jetzt irgendwie einen Artikel schreibst, wie jetzt, ob jetzt irgendwelche Dinosaurier oder sonst irgendwas, wo es jetzt nicht sofort irgendwie der Meldung ist, wie irgendwie Politik, Merkel tritt zurück, was dann sofort draußen sein muss, ja. Die Meldung, da kannst du ein bisschen mehr Zeit lassen und ein bisschen in Ruhe mal
recherchieren,
vielleicht genau. Nochmal drüber lesen
und recherchieren und formulieren, ja.
Was du halt in der Politik oder Sport oder sowas nicht kannst, das stimmt schon. Ja.
Und da habe ich halt eine kleine Zusammenfassung in der Süddeutschen gefunden. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Stonehenge wesentlich größer war als nur dieser Steinkreis, den wir da sehen. Und zwar wirklich wesentlich größer. Und die haben halt so alles, was sie an Messmethoden haben, einfach mal auf Stonehenge geworfen. Also so Radar, Metalldetektor, elektromagnetisch, all möglichen und einen dreidimensionalen Laserscanner. Keine Ahnung, wie okay. Der so genau arbeitet. Ich glaube, das Einzige, was sie nicht gemacht haben, sind seismische Messungen. Davon fallen die Steine im Zweifelsfall um. Und die haben eine riesen Anlage gefunden.
Ja, ein Underhenge von Dr. Who kennen wir.
Ein Underhenge, ja genau. Da, schön. Und zwar 17 Holz- und Steinstrukturen haben sie gefunden, irgendwie ein paar Dutzend Grabhügel und ein, das fand ich das Faszinierendste, ein 33 Meter langes Grab mit einem massiven Holzhaus darin. Also das fand ich schon wirklich sehr, sehr spektakulär.
Pandorica? Ich bin wieder bei Dr. Who.
Ach so, aber das ist aber noch der alte Dr. Who, ne? Also, oder ist es jetzt der?
Nee, das ist der Nummer 11. Matt Smith.
Ach echt?
Finale der ersten Staffel mit Matt Smith.
Pandora okay, irgendwann habe ich, glaube ich, aufgehört, die Matt Smith Sachen zu gucken, habe ich irgendwann aufgehört, weil...
Du hast die berühmte Stonehenge-Rede verpasst.
Ich habe die berühmte Stonehenge-Rede verpasst. Ist es doch gut? Also ich komme mit Matt Smith als Doktor nicht so klar.
Also das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ab jetzt passt's. War diese Stonehenge-Folge.
Ach. Okay, dann muss ich nochmal Matt
Smith. Das Ende der ersten, und ab da, es war das Ende der ersten Staffel mit Matt Smith, nachdem wurde es wirklich phänomenal.
Aha.
Was danach kam. Ja, aber erzähl von Stonehenge.
Das war es eigentlich schon fast. Also die haben einfach ein riesen Ding darunter noch gefunden. Das heißt, die Anlage ist halt nicht nur so ein mehr oder weniger singuläres Teil, was da steht und wo die Druiden rumgespackt sind, immer noch die Frage ist, ob es überhaupt jemals Druiden gab oder ob das auch nur ein schöner kleiner Mythos ist. Sondern es scheint ein riesen Ding gewesen zu sein mit Stonehenge, also mit dieser Steinanlage, die wir heute noch kennen, in der Mitte. Die wiederum sehr viele Menschen angezogen hat, die dann drumrum noch mehr Kultstätten gebaut haben. Ist ja sowieso alles kultisch. Ich würde ja gerne mal Zeitreisen machen, um zu sehen, ob es wirklich kultisch war oder ob die einfach nur gedacht haben, hey, sieht cool aus, lass uns das mal bauen.
Nee, weil man weiß ja, dass es solche Strukturen eben überall gab und dass die teilweise auch wirklich halt groß waren, ja. Also dass da viel, es ist quasi einerseits eben aus kultischen Zwecken benutzt worden ist, andererseits war es eben auch so Verteidigung oder sonst was. Sobald dort, wo man sich halt zurückgezogen hat, wenn halt irgendwie gerade der Feind kam oder sonst irgendwas. Also
die Burg, ja.
So ungefähr. Da gibt's ja, wenn man denkt immer bei Stonehenge, ja, also das ist so quasi aus dem Urnebel der Zeit, die ersten Gebäude, also die ersten Strukturen, die Menschen damals errichtet haben und so weiter. Aber Stonehenge ist ja da in der Hinsicht noch relativ neu,
kann man fast sagen. Wie alt ist das? 6000 Jahre oder sowas?
Ne? Nee, Stonehenge ist jünger, also die älteste dieser Struktur, dieser Art, die steht in Sachsen-Anhalt. Das ist dieses Sonnenobservatorium, wie es genannt wird, von Goseck. Das ist knapp 7000 Jahre alt. Mhm. Und irgendwie 3000 Jahre älter irgendwie als Stonehenge. Also da ist noch mal wahnsinnig viel Zeit dazwischen. Also insofern wundert mich das nicht, dass dann, wenn auch damals wird schon einen gewissen Fortschritt gegeben haben und man mit den Dingern halt immer ein bisschen größer gebaut haben oder diversifizierter gebaut haben. Also das hätte mich gewundert, wenn quasi die paar Steine, die da rumstehen, alles sind, was bei Stonehenge los war. Und da wird sicherlich, wenn das wirklich so ein wichtiges Zentrum war, wissenschaftlich, religiös, was auch immer, gesellschaftlich, dann muss da was drumherum gewesen sein. Also haben wir heute auch, es ist auch nicht so, dass da irgendwie der Kölner Dom auf der nackten Wiese steht und nichts drumherum ist oder sowas, ja. Sondern da ist ja auch über irgendwas drumherum.
Nur halt auf einer anderen Skala, weil es heute mehr Menschen gibt, die da was drumherum bauen.
Ja. Genau, ja.
Stimmt schon. Kurze Randnotiz in dieser Zeitungsmeldung. Piloten haben die Überreste des vermutlich ältesten Kalenders im heutigen Schottland entdeckt. 10.000 Jahre alt.
Okay.
Bam! Das ist auch schön. So, ja, hier, guck. Da habe ich jetzt allerdings, muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendwie ein bisschen genaueres zu finden. Das war tatsächlich nur so ein Nebensatz, den sie da gebracht haben. Ich auch gedacht so, hallo? Könnt ihr das bitte mal ein bisschen rauswälzen? Ja, das war meine Stonehenge-Meldung. Ich hab noch was.
Ja, bitte.
Echt? Also ich habe noch eine Paläontologie dabei.
Sag mal. Ja, mach
noch. Okay, dann habe ich noch eine. Und zwar, das ist eigentlich eine Boulevardmeldung, die ich im Spiegel bei den Wissenschaftlern gefunden habe. Also ein Wissenschaftsboulevard. Und zwar, wusstest du, dass es im Miozän Rock'n'Roll gab? Nicht wirklich.
Du meinst die Geschichte, die Martin Baker kürzlich geschrieben hat, über den
Tyrannosaurus Rex, Jagamirix Naida.
Irgendwer, der mit Bällen spielt oder irgendwie sowas.
Nee, überhaupt nicht. Und nicht, zwar gab es einen Artikel im Spiegel, also irgendwelche Wissenschaftler haben halt ein Tier, ein Flusspferd-Urahn gefunden, die Duke University war das, der im Miozän gelebt hat, also so ja 20 Millionen Jahre her. Und dem haben sie den Namen Jagamirix Naida gegeben.
Das meinst
nach,
du?
Achtung, Mick Jagger von den Rolling Stones. Was ich total lustig finde. Das heißt, du heißt nach einem prähistorischen Flusspferd. Und dann haben sie halt aufgelistet, was es noch so für Künstlernamen gibt. Es gibt nämlich noch eine Spinne, die heißt Aptostichus Angelina Jolie, eine Wassermilbe mit dem Namen Lita Rachna Lopezae nach Jennifer Lopez, ein Krustentier, Cotenichela Deppi nach Johnny Depp, dann die Dire Straits dürfen auch nicht fehlen, es gibt einen Dinosaurier, der heißt Masiacasurus Knopfleri nach Mark Knopfler, eine Meerschnecke, die finde ich auch besonders schön, ausgerechnet eine Schnecke, Buffonaria Boris Beckeri.
Es gibt nämlich einen Stinkkäfer, der nach Hitler heißt, aber nach Bush oder sowas. Nee, nach George Bush haben sie den Stinkkäfer benannt oder irgendwie sowas, glaube ich. Ja, gibt's
schon Menge. Ein Käfer, der ist sehr schön. Und einen hatten sie noch, und zwar Periehedulus Richardsi nach Keith Richards. Das finde ich irgendwie, ja. Und als ich den so las, da habe ich das nämlich gedacht, so Mensch, das eigentlich ist die Wissenschaftsteile in den Publikationen, die noch Wissenschaftsredaktionen haben, sind eigentlich echt immer schöne Fundstellen. Man müsste das so einzeln abonnieren können, das finde ich cool. So, dass man einfach sagt, okay, hier, ich zahle nicht 4,50 Euro für einen Spiegel, aber ich zahle 1,50 für den Wissenschaftsteil. Aber wahrscheinlich ist halt eine Mischkalkulation, funktioniert.
Ja, das wird bloß sein, ja. Nee, aber es wird der Name, das ist gut. Also, muss mal gucken, bei Wikipedia gibt es, glaube ich, immer eine ellenlange Liste mit allen Dingen, die man nach irgendwelchen, nach Prominenten benannt sind. Ist ja bei den Asteroiden genauso. Also da ist es, gibt es ja auch jede Menge, die irgendwo nach irgendwelchen, auch nach Städten, nach Prominenten gibt es auch ellenlange Listen und so weiter. Also die Dinge, ich glaube, irgendwie Asteroiden und Tiere, Pflanzen, mehr kann man eh nicht benennen als Entdecker. Das sind, glaube ich, die einzigen Dinge, die du irgendwie selbst benennen darfst. Alles andere wird benannt. Hatten wir letztens erst bei den Erdzeitaltern. Das kannst du auch nicht selbst aussuchen, wenn du es entdeckt, sondern
stimmt.
Gibt's halt Kommissionen, genauso wie bei Planetennamen oder sonst irgendwas. Da gibt's auch Kommissionen, die das machen. Und Tiere und Asteroiden, da darfst du es selbst aussuchen. Darum gibt's eben diese ganzen coolen, lustigen Namen.
Man sollte sich also auf Tiersuche begeben.
Ja, oder Leute kennen, die, wenn du nach dir selbst benennen willst. Oder du musst jemanden kennen, der das macht.
Genau.
Ja, André Knöfel, danke übrigens, falls du das hörst, der hat einen Asteroid nach mir benannt.
Das ist nett.
Ja,
wie heißt der Asteroid?
Freistetter.
Ach so, der heißt wirklich Freistetter. Ja. Das ist cool. Ja.
das ist schon länger her, aber ich hab jetzt quasi gedacht, ich nutze auch mal, weil ich da nächste Woche nämlich bei einem Vortrag bin in der Sternwarte, wo der entdeckt worden ist. Aha. Und dann dachte ich, jetzt mache ich gleich mal Werbung dafür. Da ist nämlich jetzt die Sternwarte in Drehbach in Sachsen. Mhm. Und da hat eben André damals, der ist so ein Hobbyastronom, der Asteroiden sucht, hat schon einen ganzen Haufen Asteroiden entdeckt. Und aus mir unerfindlichen Gründen hat er einen nach mir benannt.
Freistetter klingt aber auch cool für ein Himmelsobjekt, muss man einfach mal so sagen. Also das kannst du wahrscheinlich nicht beurteilen, weil du ja so heißt und in diesen Namen gewohnt bist. Aber wenn man so, weißt du, so, das ist so ein bisschen wie Messier 83 und noch Freistetter 7 oder so. Das klingt echt geil.
Gut, muss man Kleid, echt, muss Kleid man echt, ist ein bisschen schwierig.
Ja? Kannst du halt in der Pfeife rauchen, meinen Nachnamen.
Auf Klein will keiner bodern, ja. Also
das ist irgendwie. Ja, nur ein paar Mikroben halt.
Also genau. Genau, ja. Was ist ein Zwergplaneten oder sowas?
Genau, ein Zwergplanet voller Mikroben. Naja, immerhin.
Ja. Weil wir gerade bei absurden wissenschaftlichen Bezeichnungen sind, weißt du, was Bromenadologie ist?
Bromenadologie.
Oder auf Englisch Strollology.
Ach, Promenadologie, das ist die Wissenschaft, also beziehungsweise ja, die Wissenschaft vom Flanieren.
Kennst du das wirklich oder hast du das nur übersetzt jetzt?
Ich habe mir das jetzt hergeleitet.
Ja, das ist wirklich, die Promenadologie ist die Spaziergangswissenschaft, auf Englisch, wie gesagt, Strollology.
Strollology klingt irgendwie, ja.
Also ich bin darauf gestoßen, ich habe das war letzte Woche in der Ostthüringer Zeitung, war ein Artikel drüber über Promenadologen von der Uni Weimar. Also das ist nicht jetzt irgendwie so ein Fake-Ding, sondern wirklich was von einem gewissen Lucius Burckhardt entwickelt, länger her, 70er, 80er Jahren, so eine Mischung aus Kulturwissenschaft, Stadtplanung, Soziologie. Da geht's halt da, wie man quasi, wie Menschen die Umgebung wahrnehmen und was das irgendwie kulturwissenschaftlich heißt, wie man das durch Planung steuern kann, wie ob man steuern sollte, was es bringt, das zu steuern und so weiter. Also halt einfach, die Wissenschaft, all dessen, was passiert, wenn Menschen durch von Menschen gestalteten Raum gehen. Und das fand ich halt irgendwie faszinierend, dass es sowas tatsächlich gibt. Also es wird tatsächlich hier an mehreren deutschen Unis, hier an der Uni Kassel, Fachbereich Architektur, ich glaube hier Universität Leipzig gibt es einen Hochschullehrgang in Bremen und so weiter. Also das fand ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Ich fand es einfach nur interessant.
Ich kann mir vorstellen, was das ist. Das ist, ich weiß nicht, ob du diesen Effekt kennst, wenn irgendwelche Gebäudeensemble gebaut werden und Wege zwischen diesen Gebäuden angelegt werden sollen. Dann kannst du halt hingehen, kannst sagen, ja, jetzt macht das mal so ein Architekt, der in seiner Überheblichkeit, was Architekten ja gerne mal haben, glauben, dass, was sie bauen, ein Kunstwerk wäre und genau darum sie festlegen dürfen, wo die Wege lang zu laufen haben über irgendwelche Achsen, die dann aber überhaupt nicht den Bedürfnissen der Menschen entsprechen, die diese Wege benutzen sollen. Dann hast du so ein rasterartig angelegtes Wegesystem, aber die Menschen kürzen ab, indem sie quer über die Wiese gehen. Mhm. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Promenadologie genau solche Effekte nachzuvollziehen versucht, damit du nämlich in der Planung eines Geländes schon berücksichtigen kannst, wo die Menschen langlaufen würden, wenn sie langlaufen sollten. Weil es gibt da ja eine riesen Diskrepanz, das kennt man ja, also gerade so vom Unicampus oder sowas, du hast Wege, aber du hast halt auch Trampelpfade quer über die Wiese und es gibt halt auch so Bauvorhaben, das ist Jahre her, dass ich da mal von gehört habe, also dass bei solchen Bauvorhaben absichtlich keine Wege angelegt werden, sondern erstmal nur die Start- und Zielpunkte werden hingestellt, also die Gebäude, zwischen denen sich bewegt wird oder die Orte, zwischen denen sich bewegt wird, und dann werden die Leute einfach wild drauf losgelassen, also dann sollen die erst einfach mal ein halbes Jahr lang sich selber die Wege bahnen. Und da, wo die Trampelpfade dann sind, wird hinterher gepflastert.
Das ist eine gute Idee.
Das ist, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Promenadologie genau sowas ist. Also,
muss mal gucken.
Ja, und das ist halt auch sehr praktisch, um diesen ganzen, also ich muss mich da, also ich habe gerade hat eine Freundin erzählt, dass es, was war denn das? Dass es irgendwie in einem, wiederum bei einem Freund im Haus, dass sie da irgendwas. Was war denn das? Wir wollten irgendwas umgestalten und der Architekt, der das gebaut hat, hat sich in den Vertrag mit dieser Baugruppe schreiben lassen, dass Graffiti am Haus eine Entwertung des Gesamtkunstwerkes wäre und von den Eigentümern binnen so und so viel Stunden zu entfernen sei, genau deswegen.
Ach.
Wo ich dann echt schon mal, das ist also eine der lächerlichsten Sachen, die ich so kenne in der Architektur, dass die immer so einen Gesamtkunstwerksanspruch haben. Und dasselbe, das gibt's auch bei mir auf der Arbeit. Da würden wir auch ganz gerne, also wir haben so Fensterscheiben nach innen zum zu den Fluren hin. Mhm. Und die dürfen wir nicht einfach so mit Frostfolie abkleben, damit nicht ständig einer reinglotzt, sondern das wäre eine Störung des architektonischen Gesamtkonzepts, bla blub, und deswegen muss ich da sitzen und mich anglotzen lassen. Dafür sollte man Architekten Ohrfeigen für so eine Kinderkacke, ehrlich. Ja, also,
wenn Architekt. Wenn er halt irgendwie, soll er halt irgendwie, weiß nicht, eine Statue meißeln.
Ja, genau.
Aber wenn das Gebäude ist, wo das Gebäude kann durchaus auch natürlich Kunst sein, Architektur kann Kunst sein, aber es muss halt Kunst sein, die wo halt also Menschen, so ein Scheiß, die halt eine Kunst, die den Zweck erfüllen muss. Und wenn die den Zweck nicht erfüllt, dann ist es halt, ja, weiß nicht,
schlechte Kunst. Vor allen Dingen, wenn man sich dann die Gebäude anguckt, die von diesen Hirnis als Kunstwerke dann deklariert werden und wo die so ein Gewese drum machen, das sind halt alles Gebäude, die sehen halt einfach, das ist halt so 0815-Zeug. Also wenn es wenigstens spektakulär aussehen würde, dann, aber naja. Das sind aber immer so Punkte, wo ich mich tierisch aufregen kann, wenn irgendwer aus so einem albernen Standesdünkel heraus anderen auf den Keks geht. So. Andererseits ist man auch dumm genug, wenn man solche Verträge überhaupt unterschreibt. Also eigentlich sind nicht die Architekten die Idioten, sondern die Idioten sind die diese Verträge den Architekten durchgehen lassen.
Das, ja, da habe ich jetzt ich habe noch nie einen Architekt beauftragt, werde ich vermutlich auch nie. Ja. Also kann ich das nicht sagen, wie das läuft, aber ja, wenn braucht man goldene Brücke, braucht man viel Kaffee bei solchen Verhandlungen.
Oh, boy. Das ist, wir hatten früher im Radio, haben wir ja einen Wettbewerb gemacht, wer die miesesten goldenen Moderationsbrücken baut. Und ich glaube, der Preis geht dieses Jahr noch an dich irgendwann.
Also, na, warte mal. Ach, geht noch mir. Also. Nee, aber ich fand es nicht, ich wollte die Meldung unbedingt unterbringen, weil ich die sehr interessant fand. Kaffee, also im Kaffee ist Koffein drin.
Ja.
Und nicht nur im Kaffee, also mit Koffein hast du auch in Tee ist Koffein drin und auch in Kakao ist
teilweise Koffein drin. Die Tee-Jünger immer sagen, das ist kein Koffein, das ist Teein. Und dann sagst du, guck dir mal die Zusammensetzung an, ist nämlich doch Koffein. Ja, aber im Tee, da wirkt es anders, sagen
wir. Also ich glaube, mit Koffein und Teen ist, ich glaube, es wurde unabhängig entdeckt und erst später hat man gemerkt, dass es das Gleiche ist, wie ich schon zwei Namen hatte. Also das Ding ist ja, das ist gerade die Frage, man hat sich gefragt, also es gibt halt Koffein, gibt's in Kaffee, gibt's in Kakao, gibt's in Tee.
In Kakao?
Also vermutlich kann man das irgendwie dann auch wieder rauskriegen, aber ich glaube, in den rohen Kakao-Dingern ist es auch drinnen.
Wusste ich gar nicht.
Glaube ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall mehrere Pflanzen, wo Koffein drin ist, nicht nur Kaffee. Und die Frage war, haben das die Pflanzen unabhängig voneinander erfunden oder hatten die quasi einen gemeinsamen Vorfahren, wo das Koffein herkam?
Ja.
Und aus denen sich dann die drei oder die verschiedenen Pflanzen entwickelt haben. Und da haben jetzt Wissenschaftler, die haben jetzt das komplette Erbgut von Coffea canephora. Das ist die Kaffeepflanze, wo der robuste Kaffee rauskommt.
Ja, das ist der koffeinreichere.
Kenne ich mir nicht aus.
Also ich aber.
Es gibt noch, wie heißt der andere?
Der andere Arabica. Arabica ist koffeinärmer und hat weniger Säure. Und Robusta ist koffeinreicher und hat mehr Säure. Und die Deutschen trinken meistens Robusta. Also diese ganzen Filterkaffees sind meistens Robusta.
Ja, jedenfalls diesen Robusta-Kaffee haben die jetzt das Erbgut entschlüsselt.
Ja.
Und dadurch eben festgestellt, dass das Ding tatsächlich unabhängig ist. Aha. Also die Pflanzen haben das unabhängig voneinander entwickelt.
Das ist ja mal spannend.
Und sie wissen immer noch nicht, warum. Also man weiß immer noch nicht, warum Pflanzen Koffein entwickelt haben. Also
nicht? Ich dachte, das wüsste man. Ich dachte, das wäre so ein Schutzmechanismus. Aber das habe ich mir jetzt eingebildet, weil ich meine Simpsons-Folge gesehen habe mit Koffeintomaten.
Also es gibt mehrere Hypothesen. Eine davon ist eben wirklich zur Abwehr von Schädlingen, ist das eine. Das andere ist als Stoff, der das Wachstum von Konkurrenten irgendwie bremsen soll, so als Hemmstoff.
Ja.
Und das dritte ist als wir auch nutzen, als Stimulanz. Also nicht jetzt, damit die Pflanzen da irgendwie einen Kick kriegen, sondern als Belohnung für die Bestäuber.
Ah.
Denn du brauchst auch irgendwie drum haben ja die Pflanzen auch, die Blumen haben zum Beispiel den Nektar, ja. Also die machen den im Prinzip den Nektar nur, damit die Bienen und die anderen Insekten ankommen und die Pollen mitnehmen. Weil mit dem Pollen können die meisten Viecher nichts anfangen. Die können den alle, die fressen nicht den Pollen, sondern nur den Nektar. Und da ist eben die Hypothese, dass man weiß auch schon, dass Insekten auch teilweise so eine Vorliebe für Koffein entwickeln können. Und da ist eben die Hypothese, dass eben dieses Koffein in den Pflanzen eben als so, ja, man macht quasi die Insekten abhängig, damit die dann immer wieder kommen. Und dann jeden Morgen, wenn sie schlecht drauf sind und ihren Kaffee brauchen, fliegen sie zur Kaffeepflanze und bestäuben ein bisschen.
Komm hier, Bienchen, der erste Kaffee ist umsonst.
Genau. Ja, aber das, man weiß halt jetzt eben, warum Koffein da ist, weiß man noch nicht, weil man weiß, dass die Pflanzen unabhängig voneinander entwickelt haben.
Das finde ich wirklich spektakulär. Ich habe auch noch was aus Pflanzen. Und zwar haben deutsche Wissenschaftler festgestellt, wie das Brennen von Chili im Mund gemildert werden kann. In Fulda
das haben sie das. Weiß man das nicht schon längst?
Ich weiß es nicht. Anscheinend weiß der Volksmund das oder anscheinend gibt es vielleicht irgendwie sowas auf dem Hausmittel oder wie man es nennt. Wie nennt man das denn? Wie nennt man denn den Common Sense? Also weißt du schon? Also, ne? Also ja. Man weiß halt, trink Milch und kein Wasser, ne? Zum genau. Beispiel. Und die haben halt geguckt, was genau passiert denn eigentlich? Also in was für Verteilungen, was für Konzentrationen? Also wir wissen, Fettstärke und Zucker mildern Schärfe. Das haben sie dann auch nochmal bestätigt und haben also die beste Kombination, um Chili-Schärfe zu mildern, haben sie rausgefunden. Und zwar ist das ungetoastetes Toastbrot mit Mascarpone.
Okay.
Weil sich dieses Capsaicin, was im Chili ist, also was diese Schärfe erzeugt, sich in Fett löst und Mascarpone sehr fetthaltig ist. Aber halt auch nicht, also du willst halt keine Butter essen. Wahrscheinlich kann man auch Butter essen, aber dann muss man halt kotzen. Dann ist halt auch doof. Und das Toastbrot, also die Mascarpone löst das Capsaicin und das Toastbrot kratzt nochmal die Reste von der Zunge und aus dem Rachen raus. Was ich irgendwie total lustig finde. Das heißt, du musst immer Toastbrot und Mascarpone zu Hause haben. Was jetzt nicht das Schlechteste ist, was man zu Hause haben kann. Vor allen Dingen Mascarpone. Da kann man ganz tollen Nachtisch draus machen. Zum Beispiel mache ich immer meine Erdbeermascarpone damit. Ich weiß gar nicht, warum die Leute darauf so abgehen. Du nimmst nämlich einfach Erdbeeren, schnippelst die, lässt die einmal, also ne, zuckerst die ein bisschen, damit die gut durchsuppen, lässt sie einen Tag stehen, damit du viel Saft hast. Den Saft rührst du in Mascarpone ein, machst da frische, oder meinetwegen auch Vanillezucker ran. Also frische Vanille oder Vanillezucker. Und hebst das dann unter die Erdbeeren. Ich weiß nicht warum, aber das ist der geilste Erdbeerquark.
Habe ich noch nicht gegessen, aber klingt gut.
Erdbeermascarpone mit Erdbeeren. Das ist halt so, ne? Das ist halt so ein bisschen wie Käse mit Käse überbacken. Also das ist ganz geil. Interessant fand ich dann noch bei dieser Meldung, was ich auch nicht wusste, dieses Capsaicin, also dieser Stoff, der die Schärfe im Chili macht, also der das Brennen macht, der dockt an dieselben Rezeptoren an, die Kälte und Wärme spüren.
Ja klar, das fühlst du
ja
auch heiß.
Ja eben, daher kommt diese Schwitzerei, aber das habe ich überhaupt noch nicht so mir vor Augen geführt. Und darauf reagiert der Körper dann nämlich mit einem Schutzmechanismus wie nach einer Verletzung. Herzschlag, Adrenalinspiegel steigt und das ist es nämlich, also durch den schnelleren Herzschlag und den gestiegenen Adrenalinspiegel kommt es dann halt schon mal, dass man in Ohnmacht fällt. Also weil das gibt's ja, dass wenn irgendwie so Halbstarke meinen, sich in Wurstschärfe überbieten zu müssen, dass dann auf einmal einer von denen bewusstlos vor der Frittenbude liegt.
Das ist ja, das fand ich auch immer komisch, warum man irgendwie, bis zu einem gewissen Grad ist es ja okay und auch ganz angenehm, so scharf, aber diese mega scharfen Dinge, auch diese hyperscharfen, tollen Soßen, die du da irgendwie bestellen kannst, den Zweck habe ich nie verstanden, warum man sowas braucht.
Also, wenn man dran gewöhnt ist, dann zieht man da auch Geschmack raus. Das ist halt das Interessante. Man gewöhnt sich halt an Schärfe. Und je stärker du an Schärfe gewöhnt bist, desto mehr Geschmacksvarianten hast du auch in Chili beispielsweise, also in der Chili-Pflanze oder der Chili-Schote. Das ist schon ganz interessant. Das ist dann auch so ein bisschen wie rote Paprika, gelbe Paprika. Schmeckt ja auch ein bisschen unterschiedlich. Das lässt sich dann auch bei Chili feststellen. Aber es ist halt, es braucht halt viel Training.
Will man das trainieren? Es ist so.
Ich esse gern Indisch. Auch sonst asiatisch sehr gerne und da ist halt oft Schärfe drin und dafür will ich das trainieren. Ja.
Okay, aber das ist jetzt nicht diese irgendwie die schärfste Currywurst der Welt.
Nein.
Schärfe, sondern halt irgendwie vernünftige Schärfe, die
da
drin
ist. Ja, ja, sicher. Aber bisweilen ist da auch so viel Chili drin, dass ich das nicht essen kann. Also das ist mir auch schon passiert. Interessant fand ich auch noch, dass die Forscher meinten, diese Adrenalinausschüttung könnte erklären, warum der Chili-Konsum steigt. Weil ist halt ein Kick.
Ja,
fand ich irgendwie ganz interessant. Also abgesehen davon, dass es modern ist, scharf zu essen, weil ja, ne, wir essen ja alle so scharf und dann in Asien. Ja, und Wasser ist halt schlecht, weil das wissen
geübte, das nur.
Genau, geübte Schwitzer wissen das, ja, genau.
Was wirklich, wirklich scharf ist, sind die aktuellen Bilder vom Kometen, zu dem die Rosetta-Raumsonde hinfliegt.
Du meinst Gerasimenko.
Churyumov-Gerasimenko.
Ja.
Genau.
Schilimov-Gerasimenko.
Genau, und wir hatten schon länger kein Rosetta-Update mehr hier.
Und Rosetta-Update, wir brauchen einen Jingle.
Genau, weil da ist ja wirklich schon, da passiert ja ständig was hier mit der Raumsonde. Die sind jetzt mittlerweile schon auf quasi fast dort, wo sie hinwollen, also wirklich schon bei 30 Kilometer ungefähr. Und vielleicht kommen sie noch näher ran an den Kometen. Und jetzt, ich glaube, je nachdem, 2 Tage, also am 15. September, je nachdem, wann das hier ausgestrahlt wird, war
heute
schon
noch, kommt erst. Am 13. September auf, ja. Und das wird heute.
Also am 15. wird bekannt gegeben, wo die Sonne landet, beziehungsweise es werden auf zwei Kandidaten wird es eingeschränkt, wo dann im November tatsächlich die Landeeinheit aufsetzen soll, was bei dem Kometen sich als ziemlich knifflig rausgestellt hat, weil der wirklich eben so eine komische Form hat und man das Ding ja auch nicht so wirklich runtersteuern kann, sondern man kann nur sagen, man kann im Wesentlichen so einen Quadratkilometer angeben, wo das Teil halt dann irgendwo da drin automatisch runterkommen wird. Mhm. Und dann muss es da irgendwie hell genug sein, dass man muss irgendwie Verbindung haben zur Raumsonde und da gibt es immer, ich weiß nicht, ob du die aktuellen Bilder schon dir regelmäßig anschaust, was da kommt. Vor kurzem war jetzt eins dabei, das ist echt phänomenal. Es schaut aus wie richtig wie so ein Bild irgendwo aus dem Himalaya oder sowas. Aha. Also so riesige aufragende Felswände. Du kannst richtig so Felsbrocken rumliegen, sie in den wahnsinnig verrückten Winkeln, wo du denken müsstest, der müsste doch eigentlich runterfallen da. Der hängt da irgendwie senkrecht an der Wand. Aber weil halt die Form so, also das sind phänomenale Bilder, die da jetzt irgendwie gemacht und veröffentlicht werden mittlerweile. Also man hat auch schon Staubteilchen eingefangen während des Anflugs. Man hat die ersten Bilder schon gesehen, wirklich von wo es da anfängt auszugasen. Also da geht's wirklich, geht's rund derzeit.
Haben die damit gerechnet, dass sie Staubteilchen einfangen können und darum die Dinger in Sammelding sie dran?
Natürlich. Das war ja auch Ziel, dass man eben wirklich diese ganze Kometenaktivität von Anfang an untersucht und mitbekommt. Also, dass man wirklich eben einerseits den Lander auf der Oberfläche hat, damit man eben wirklich direkt vor Ort zu gucken kann, wie sich halt dann da, wie das Gas sublimiert, also das Eis sublimiert zu Gas wird, dann rausfliegt, den Staub aufreißt, mitreißt und die Rosetta im Orbit hat auch nochmal so ein Sammel-Dingsi, wie du gesagt hast, ich weiß gar nicht, wie es auch für
eben drum ist. Ich finde, Dingsi ist durchaus ein ordentlicher Begriff, den die Wissenschaft auch übernehmen sollte.
Ja, also das sind so Kollisionssensoren im Wesentlichen, also die registrieren, wenn so ein Staubteilchen auftrifft und können aus der Energie der Kollision dann messen, wie groß das Teil war und so weiter. Und die haben jetzt zumindest im Anflug schon nicht viel, 4 oder 5, glaube ich, haben sie registriert, was da natürlich, ich meine, das war am Anfang noch zum Testen, aber das wird dann noch mehr werden. Also der Komet wird ja erst so richtig aktiv. Und da geht's. Also ich meine, es war jetzt schon in den letzten ganzen Jahr eigentlich schon so konstanter, immer so Rosetta Hintergrundrauschen, immer Rosetta, was alles passiert. Aber das wird noch alles. Also es hat noch nicht mal wirklich angefangen, was da alles passieren wird. Also da werden noch wahnsinnige coole Entdeckungen kommen.
Gibt es eigentlich irgendwie sowas wie einen Twitter-Account, der nur Rosetta vermeldet? Also hat Rosetta einen eigenen Account?
Ja, hat. Ich kann das sagen. Der heißt ESA_Rosetta.
Ach so, ja gut, das ist.
Es gibt auch eine Rosetta Facebook-Seite. Am besten, ihr geht auf Blog. Also kann man das schon jetzt verlinken. Es gibt bei der ESA hat eine eigene Rosetta Blog-Seite. Da sind die ganzen aktuellen Infos. Ah, ja, und da hast du halt alles dabei. Du hast die Twitter, du hast die Links zu Facebook und weiß Gott was allen. Du hast den Rosetta Webcast. Also da hast du alle aktuellen Infos immer sofort drauf. Also das lohnt sich echt, da regelmäßig reinzuschauen, weil es passiert echt fast täglich was dort.
Ich guck gerade. Ah, was auch. Oh, yeah, goldene Brücke. Was auch täglich passiert, ist das Wetter.
Ja, das stimmt.
Und ich habe wieder, also heute habe ich viele Zeitungsartikel mitgebracht, fällt mir auf. In der Zeit ist ein Artikel über Wettervorhersage. Das war aus irgendeinem seltsamen Grund, fand ich, also kann aber auch selektive Wahrnehmung natürlich sein, ist dieses Jahr, also diesen Sommer, das Thema Wettervorhersage ein sehr großes gewesen.
Naja, weil das Wetter scheiße ist und alle irgendwie.
Ja, aber das ist es ja angeblich immer und angeblich immer nicht und so. Also kann aber auch sein, weil ich diesen Sommer. Ich muss ehrlich sagen, dieser Sommer war aus bekannten Gründen, also der gesteigerten Agilität und Mobilität in meinem Leben, war dieser Sommer der erste Sommer, an den ich mich erinnern kann, bei dem ich nicht einen Tag über die Hitze gejammert habe und sowas, sondern also wo ich einfach sehr viel Wetter auch wahrgenommen habe und viel draußen war und viel unterwegs war. Und ja, darum kann es halt sein, dass ich nur deshalb das Gefühl habe, dass verstärkt Wetter das Thema war. Jedenfalls haben die einen Artikel, da geht es halt darum, die Stiftung Warentest hat Wetter-Apps getestet. Mhm. Und auch Online-Angebote, also Webseiten, da habe ich jetzt nicht hingeguckt, weil ja die Apps sich bei unterschiedlichen Wetterdiensten bedienen und die unterschiedlichen Wetterdienste, also die Firmen, die das Wetter verkaufen sozusagen, also Deutscher Wetterdienst, Meteo Group und was es da alles gibt und auch die US-Sachen, AccuWeather und so, die haben halt nicht alle dasselbe Modell, um Prognosen zu berechnen, sondern die haben alle unterschiedliche Modelle, um Prognosen zu berechnen. Und darum sind auch die unterschiedlichen Wetter-Apps und die unterschiedlichen Webseiten haben immer ein bisschen unterschiedliche Wetterprognose, weil sie halt unterschiedliche Modelle benutzen, weil sie aus irgendwelchen Gründen denken, so, also das Modell ist das Sinnvollere für unsere Region oder sonst irgendwie was. Da gibt's eine App zu, die ich auch gefunden habe und die ich auch habe testen lassen, und zwar von Donald Becker, das ist der Wettermoderator vom Morgenmagazin oder Mittagsmagazin. Verdammt, ich weiß nicht mehr. Den hab ich interviewt auf der IFA und wir haben halt auch so über Apps gesprochen und sowas. Und der sagte halt auch, naja, das Problem ist halt, unterschiedliche Modelle machen unterschiedliche Prognosen und eigentlich muss man daraus irgendwie einen sinnvollen Mittelwert errechnen, was am besten funktioniert, mal wieder, wenn ein erfahrener Meteorologe drauf guckt.
Das ist
Mustererkennung halt, ne? Kann niemand besser als das Gehirn. Ja. Und es gibt eine App, die ich gefunden habe, weiß gar nicht, wo ich die habe, die heißt Climendo. Mit C und vergleicht direkt mehrere Anbieter und sagt halt hier, diese drei Vorhersagen gibt es für morgen. Sie sagt, diese Vorhersage gibt es für morgen und aus allen, ich glaube, fünf Anbieter hat die da drin, also fünf verschiedene Modelle, errechnet die einen, wie nennt man denn das, einen Wahrscheinlichkeitswert. Also wie wahrscheinlich ist es, dass diese Vorhersage auch tatsächlich morgen so eintrifft. Und das finde ich ganz schön. Und der Meteorologe, mit dem ich da geredet habe, meinte, ah ja, sehr schön, ah, gar nicht schlecht. Also er fand die ganz okay.
Ja, da muss ich mir die, besorge ich mir gleich, weil ich bin ja auf der Suche nach einer App, die mir sagt, dass morgen sonnig wird. Also das, aber bis jetzt habe ich noch keine gefunden.
Die funktioniert echt gut, also ja. Ich bin da echt ganz zufrieden mit. Ist nur einigermaßen hässlich, aber gut, da muss man halt mit leben können.
Es regnet hier die ganze Zeit. Ich gucke hier gerade auf den Balkon, da regnet es den ganzen Tag schon. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet hier in Österreich. Morgen soll es ja da auch den ganzen Tag regnen, da wo ich dann hier die Gegend langlaufe, was ein bisschen nervig werden wird. Aber
ja. Und was sie auch sagen ist, gucken halt immer so, wer war eigentlich in den letzten 7 Tagen, wer hat die genaueste Vorhersage gemacht?
Ja, das ist eigentlich, das ist, ich denke eigentlich, das wundert mich, die Wetter-Apps, die ich habe, dass man da nicht irgendwie so quasi halt irgendwie eine Option drin hat, wirklich reicht ja nur Statistik, muss jetzt nicht irgendwie die komplette Vorhersage sein, aber dass man einfach irgendwie nachschauen kann, hier, wir haben vorhergesagt, Temperatur, Niederschlag so und so und gemessen wurde Temperatur, Niederschlag so und so. Also das ist so eine Statistikoption, die Vorhersage mit Realität vergleicht. Das wäre interessant, das ist wunderbar eigentlich, ich meine, gut, das wundert mich nicht, weil natürlich wollen die Anbieter halt nicht unbedingt, dass jeder sieht, wo sie falsch gelegen sind, aber es wäre wirklich eine schöne Option, wenn man sowas halt für alle Apps tatsächlich nachvollziehen könnte.
Ich weiß gar nicht, ob nicht, also es gibt so eine Wetterstation, die heißt NetAtmo und das ist ein Außenfühler, ein Außensensor, ein Innensensor, das Ding hängt in deinem WLAN und sendet, wenn du das möchtest, Daten ins Internet, also an eine Zentrale und die aggregieren die irgendwie und ich habe da lange nicht drauf geguckt, beziehungsweise auch nur im Augenwinkel mal oder kurz überflogen, die aggregieren die Daten und es gibt eine Webseite, da kannst du dir angucken, wie aktuell das Wetter der Außensensoren ist und ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht irgendwie sowas anbieten, müssten wir mal gucken.
Das klingt
und die arbeiten noch zusammen mit der Meteo Group, das heißt, du kannst dann, wenn du die Meteo Group App hast, ich glaube Weather Pro ist die Meteo Group App, da kannst du dann deine Zuhause-Station zumindest anzeigen lassen auch. Hast du in deinem normalen Prognose-Dingsi oder Ist-Zustand in der App kannst du die sehen. Ob die jetzt aber auch tatsächlich so ein Soll- und Ist-Vergleich machen, keine Ahnung. Eigentlich wäre es schlau, also die ganzen Wetterstationen, die so vor sich hinfunken, die ganzen privaten, also diese Daten auch zusätzlich wirklich zu benutzen, fände ich super.
Das wäre, gerade so Wettermessung ist auch irgendwie, müssen wir mal schauen, dass es so ein Citizen-Science-Ding gibt dazu oder sowas. Das wäre eigentlich ideal. Ja. Also wäre gerade Idealfall für Citizen Science.
Sowas. Absolut, absolut, ja. Also es ist halt so, ja, so wie SETI und sonst was auch.
Genau.
Ja.
Mal gucken.
Ja, übrigens die beste App, sagt die Stiftung Warentest, die ja jetzt gerade ein bisschen in Verruf gekommen ist, weil sie sich mit Rittersport angelegt haben und gesagt haben, die benutzen keine echte Vanille, darum ist die Schokolade mangelhaft. Was ich ein bisschen krass finde, ja, weil Rittersport Nussschokolade echt eine der besseren Billigschokoladen ist. Aber gut, also sie haben halt gesagt, ne, Rittersport Nuss ist keine echte Vanille drin, darum ist Rittersport Nuss mangelhaft. Da hat Rittersport geklagt und also ich glaube, die haben geklagt gegen die Behauptung, dass keine echte Vanille drin ist oder sowas. Aber egal. Die haben jedenfalls diese Apps getestet. Im Aprilheft schon. Oder? Nee, gar nicht, war im war das? Juni 2013 war es sogar schon. Und haben gesagt, Weather Pro hätte die beste Vorhersagetreue.
Ich glaube, die habe ich sogar.
Ich habe sie auch,
ja. Jetzt wird wirklich schlecht morgen.
Warte mal, wo? Ich kann mal Climendo fragen.
Ich will Krems an der Donau, bitte ich. Krems morgen an der Donau. Zwischen 10 und 14 Uhr in der Wachau.
Krems. Weinziel bei Krems. Krems an der Donau, oder ist es?
Genau.
Nee, verdammt, falsche Taste. Ah, Krems, nochmal. Mach schon. Krems an der Donau. Dumm. Morgen zwischen was?
Zwischen 10 Uhr Start oder um 15 Uhr spätestens will ich da sein. Also.
Okay, 3 mm Regen, 3 mm Regen zwischen 15 und 18 Grad. Vorhersage Güte fairly certain. Also halbwegs sicher. Das heißt also, ja, man weiß es nicht. Halbwegs sicher ist ja.
Ja. Ja, ach na gut, es wird, kann man nichts machen.
Du läufst Marathon morgen.
Genau, ja.
Krass. Ich habe ja mit dem Laufen angefangen. Das ist deine Schuld.
Ja, das ist auch gut so. Ich plane mir, habe ja schon geschrieben, für Berlin-Marathon machen wir eine Frindstaffel.
Eine Frindstaffel, genau, ja, aber so weit bin ich noch nicht. Ich habe immer noch, ich bin halt losgelaufen am Montag, also ich bin Montag Geburtstag gehabt und Zeit gehabt und gedacht, eigentlich ein guter Stichtag. So, ne? Dann deinem 45. läufst du mal los und bin halt gelaufen, so 27 Minuten ungefähr, immer eine Minute laufen, eine Minute gehen und habe dabei solche Schmerzen in den Oberschenkeln gehabt, dass ich die ganze Woche bis gestern ging es dann wieder, nicht schmerzfrei Treppe steigen konnte, vor allen Dingen nicht runter und mich praktisch nicht hinsetzen konnte oder aufstehen konnte, ohne das Gesicht zu verziehen. Und interessanterweise habe ich jetzt, wo der Schmerz nachlässt, wenn du so Schmerzen in den Muskeln hast, ist ja immer, der hört ja nicht gleichmäßig auf, sondern wird ja irgendwie, also die schlimmste Stelle hört als letzte auf, weh zu tun. Und es ist halt im Moment, ist ganz interessant, und zwar der Bereich meiner Oberschenkelmuskulatur vorn, wie nennt man das denn, der also tief im Schritt sitzt, also dicht am Becken.
Ja, das ich weiß, was du meinst.
Am stärksten weh. Laufe ich falsch oder ist das normal, weißt du das?
Da kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, da musst du wirklich irgendeinen Sportwissenschaftler oder sowas fragen, was genau ist. Aber es wundert mich nicht.
Ich frag das alle, die laufen. Tobi habe ich auch gefragt neulich.
Also es wundert mich nicht, dass man, wenn man quasi halt eine komplett neue körperliche Belastung sich aussetzt, dass man dann erstmal
fürchterliche Muskelschmerzen
hat. Ja, also
sie sind wirklich fürchterlich gewesen.
Das also, aber wenn mach's nochmal und mach's nochmal und irgendwann, wenn's jedes Mal wehtut, machst du was falsch. Wenn's einfach die normalen Schmerzen sind, dann hört's nach ein paar Mal auf.
Ja.
Das ist.
Ja, muss ich mal, ich muss mal schauen. Also, ja. Also gestern bin ich zur S-Bahn geflitzt, weil ich sie sonst verpasst hätte und habe gedacht, au, aber es geht wieder halbwegs. Vielleicht laufe ich heute einfach nur 10 Minuten.
Oder so. Probier's mal. Ja. Weißt du, was noch länger ist als ein Marathon?
Der Weg bis nach Herne?
Kann gut sein. Kommt davon, wo du losläufst.
Genau.
Ich meinte die 1218,52 Kilometer, die Österreichs Grenze entlang des ehemaligen Ostblocks verläuft. Mhm. Und das war jetzt keine goldene Brücke, das war eine grüne Brücke. Denn es geht um die sogenannte grüne Brücke zwischen Ost- und Westeuropa. Mhm. Weißt du, ob das was sagt?
Nee, nie gehört.
Das ist das grüne Band, kennst du aber, oder?
Nee, auch nicht.
Nicht, also es war damals, die Grenze zwischen Ost- und Westeuropa war ja ziemlich Sperrgebiet, also da war ja niemand.
Ja.
Da war ja Grenze und Bomben und Minen und weiß Gott was alles da.
Aus Artenschutz-Sicht ist das eine interessante Sache.
Genau, und dann haben, das war schon ziemlich gleich, nach 1990 sind die ersten gekommen und gesagt, okay, wir bauen da jetzt vielleicht nicht irgendwie gleich alles voll, sondern wir lassen das so. Ja, damit man da wirklich noch, weil wir haben da ein Gebiet, das halt jahrzehntelang jetzt quasi komplett, mehr oder weniger komplett unberührt war vom Menschen. Ja. Und wir machen da jetzt quasi so ein Naturschutzgebiet draus. Und das haben eben in Deutschland das funktioniert, eben in Österreich auch. Und das ist mittlerweile, jetzt habe ich hier, das ist ein Artikel, den ich gerade hier im Standard gelesen habe, weil jetzt 25 Jahre Mauerfall, also von den 24 Staaten gibt es, die einen Anteil an dieser Grenze haben, 18 haben jetzt so eine entsprechende Deklaration unterzeichnet. Am Balkan gibt es entsprechende neue, das jetzt quasi neu organisiert alles. In Russland und Finnland, die hat die Grenze, war die längste da anscheinend, die haben seltsamerweise eine ganz besonders strenge Konvention. Bei denen ist es nochmal naturschutzmäßig nochmal viel strenger. Und in Österreich, wie gesagt, da gibt es eben die diverse Nationalparks, Böhmerwald, Thayertal, Neusiedlersee und so weiter. Und das ist wirklich, da gibt es Wölfe, Bären, Luchse und so weiter, gibt es dort wieder. Und das, ich weiß nicht, ich erzähle das hauptsächlich deswegen, weil ich immer schon mal dieses grüne Band, da gibt es auch so einen Wanderweg durch ganz Deutschland durch, der wirklich halt von der Küste anfängt und bis dann hier bayerisch-tschechische Grenze da durchgeht. Und ich würde dann halt gerne mal lang gehen, lang wandern, aber ich habe irgendwie, das Problem bei diesen Weitwanderungen ist ja immer, wie man da irgendwo unterkommt.
Zelten.
Unterwegs. Ja, das ist meistens verboten, das ist das Problem. Wildzelten ist in Deutschland verboten.
Wusste ich gar nicht.
Nee, das ist das
verboten? Sind die doof?
Weiß nicht, aber das ist halt das Problem. Also ich würde gerne mal irgendwie halt so weite Wanderungen machen und alles. Das macht mir auch großen Spaß, habe ich auch früher schon gemacht, in kürzeren Abschnitten. Aber das Problem ist, du musst dann halt entweder irgendwo illegal zelten oder musst du, keine Ahnung, irgendwo ein Hotel suchen oder sonst irgendwas oder ständig irgendwelche Bauern fragen, ob du auf ihrem Feld ständig zelten darfst.
Wenn du dir ein Hotel suchst, musst du halt ständig von der Route abweichen. Ja. Das ist halt anstrengend.
Also was geht zum Beispiel, was ich schon mal zum Teil gemacht habe, war der Rennsteig in Thüringen. Das ist so der älteste Weitwanderweg in Deutschland. Und da hast du wirklich, irgendwie alle 5 Kilometer hast du solche Schutzhütten stehen, kleine. Und in denen kannst du übernachten. Also da sind halt auch so im Prinzip so offene Holzhütten, wo du dich halt irgendwie mit Schlafsack oder sowas reinlegen kannst. Und da ist halt, hast du wirklich alle 5 Kilometer eins rumschen. Also da geht das noch. Oder so, weiß ich, mein Bruder war kürzlich auf dem Jakobsweg, das ist den ganzen Jakobsweg langgelaufen.
Und da hast du halt auch,
ja,
wie lange war der unterwegs?
Den klassischen Ganzen, weil du kannst ja im Prinzip, Jakobswege gibt es ja überall mittlerweile schon, ja. Also das ist halt den klassischen da, wo von der Grenze Frankreich bis nach Santiago, ja, der war 30 Tage, so ein Monat,
ja.
Was mal halt die übliche, und da ist halt auch, man ist halt auch komplett durchtouristisch organisiert, da hast du halt wirklich alle jedem Dorf eine Herberge mit Restaurant und allem drum und dran. Also da kannst du auch wandern, aber, und das ist halt das Ding, also ich will ja jetzt auch nicht, dass dieses grüne Band, man, das ist ja gerade deswegen so interessant, weil da eben nichts ist.
Nein, da müssen wir Hotels hinbauen.
Ja, also gerade deswegen will ich da hin, und darum dachte ich nutze die Gelegenheit deiner Reichweite, um zu fragen, ob da schon jemand mal irgendwie Erfahrung hat und weiß, wie man da vernünftig durchwandert, ohne jetzt heimlich irgendwelche zelten zu müssen oder sonst irgendwas, oder ob es da, ja, ob es jemand schon mal gemacht hat. Das würde ich nämlich gerne mal machen.
Ja, klingt interessant. Wenn ich Zeit habe, komme ich mit.
Ja.
Aber auch nur ohne Zelten, weil Zelten macht mich krank.
Ja, also wir können mal den Podcast Rennsteigwanderung machen. Da kannst du nämlich auch teilweise ohne Zelt auch in Hotels und Pensionen wohnen, die überall sind. Und die sind nicht weit ab vom Weg. Also der Weg führt teilweise durch die Dörfer durch.
Das wäre cool, eine Hörerwanderung.
Das können wir auch machen, ja.
Eine coole Idee eigentlich.
Podcast-Hörerwanderung. Und ich erzähle zwischendurch was über Astronomie, du erzählst was über
Podcasts. Ich erzähle Witze.
Genau, ja. Witze schon. Ja, aber das wäre mal eine coole Idee, eine Hörerwanderung.
Können wir mal gucken, nächstes Jahr, wenn das Wetter wieder stabil wird.
Ja.
Falls das Wetter stabil wird, das ist ja eigentlich nur im Mai so, aber hey, immerhin, dann ist es Mai.
Genau. Ja, machen wir.
Kommen wir zum Gehirn. Deutsche und niederländische Wissenschaftler haben festgestellt, wie man Menschen zu Arschlöchern machen kann.
Ja, okay.
Beziehungsweise, also um das Ganze ein wenig seriöser klingen zu lassen, sie haben eine Möglichkeit gefunden, beziehungsweise den Ort im Gehirn gefunden, der normgeleitetes Verhalten steuert.
Die Arschlochzone.
Die Arschlochzone, und das ist der dorsolaterale präfrontale Kortex, der ist im Stirnlappen zu finden. Und das Ding ist dafür verantwortlich, dass wir Fairness beispielsweise erzeugen können, also dass wir uns fair verhalten können. Also das Ding macht Selbstkontrolle. Ne? Das heißt, wir, ne, also jemand, der zur Selbstkontrolle in der Lage ist, ist auch zu Fairness in der Lage, der wird halt andere möglichst nicht übervorteilen, weil er selber nicht übervorteilt werden will. Jetzt sind die hingegangen, haben gesagt, okay, wir machen ein Experiment. Wir machen das sogenannte Diktatorspiel. Eine Anzahl Probanden, eine kleine Anzahl Probanden bekommt eine Summe Geld und darf diese Summe Geld an eine größere Anzahl Probanden verteilen, und zwar nach Gusto. Jetzt gehst du hin und sagst den Empfängern dieses Geldes, entweder ihr müsst nehmen, was ihr kriegt, oder du sagst ihnen, ihr dürft, wenn euch das unfair erscheint, den Diktator bestrafen. Wenn der Diktator weiß, dass ihm eine Strafe droht für Unfairness, wird er sich fairer verhalten. Das kann man auch an Kindern sehr gut nachvollziehen. Mhm. Kinder machen das genauso. Wenn du denen sagst, teil deine Süßigkeiten, sonst nehme ich sie dir weg, teilen sie sie eher, als wenn du sagst, teil deine Süßigkeiten. Dann sind sie hingegangen und haben eine... ich weiß nicht, hast du schon mal von transkranieller Magnetstimulation gehört?
Gehört habe ich davon schon, ja.
Das aber ist halt so ein, sieht aus wie eine riesige Fliegenklatsche, mit der du ein starkes Magnetfeld erzeugst, und dieses Magnetfeld erzeugst du halt außerhalb des menschlichen Schädels, kannst damit aber, weil ja das Gehirn im Wesentlichen elektromagnetisch arbeitet oder elektromagnetisch die Informationen überträgt, kannst damit bestimmte Bereiche ausschalten. Und das haben die gemacht. Die sind hingegangen, haben einen transkraniellen Stimulator genommen, haben diesen dorsolateralen präfrontalen Kortex gehemmt und haben dann dieses Experiment nochmal gemacht. Und das ist eigentlich das Aberwitzige. Die Diktatoren mit einer Hemmung in diesem Kortex waren nicht mehr in der Lage, sich fair zu verhalten, oder nicht mehr ist übertrieben natürlich, aber waren nicht mehr so gut in der Lage, sich fair zu verhalten, obwohl sie wussten, dass sie bestraft würden, wenn sie sich unfair verhalten. Krass, oder? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Du sitzt und kannst im Grunde kognitiv nachvollziehen, ja, also okay, ich muss mich fair verhalten, ich darf ihm nicht nur 50 Mark geben, sondern ich muss ihm 80 Mark geben, aber du gibst ihm halt trotzdem nur 40. Das ist total faszinierend.
Ja, ich höre schon die Verschwörungstheoretiker aufheulen, dass da irgendwie die USA mit Gedankenstrahlen dann für die ganzen Diktatoren auf der Welt verantwortlich ist.
Genau, nee, was übrigens nicht geht, umgekehrt. Ja. Geht's nicht, du kannst nicht dieses, also haben sie noch keine Möglichkeit gefunden, diesen Kortex zu stimulieren, sodass du fairer wirst, weil das wäre ja eigentlich geil, so ein Fairness-Strahlen.
Haben die, was mich interessiert ist, haben die vorher schon gewusst, dass dieses präfrontale Kortex-Dingens da was damit zu tun hat, oder haben die jetzt der Reihe nach irgendwelche Gehirnareale ausgeschaltet, oder wieso gerade das? Also oder gibt es da irgendwie noch einen Mechanismus, der erklärt, warum das so ist?
Sie haben vermutet, dass dieser Kortex dafür verantwortlich ist, für diese Selbstkontrolle, also für die Steuerung der Selbstkontrolle, waren aber nicht sicher, ob nur dieser dorsolaterale Kortex für die Selbstkontrolle verantwortlich ist. Und das ist im Grunde der Nachweis, dass dieses Ding das komplett steuert.
Okay.
Ja, ich habe diesmal... Strahlen finde ich eigentlich super. Noch besser sind eigentlich Arschlochstrahlen. So nennen wir die Sendung Arschlochstrahlen.
Genau. Arschloch. USA arbeitet an Arschlochstrahlenkanone.
Genau. Arschlochstrahlenkanone. Das ist eine schöne Arschlochstrahlenkanone.
Wahrscheinlich ist da irgendwo in den 60er Jahren oder sowas, ist da eine große Arschlochstrahlenforschungseinrichtung explodiert. Und deswegen ist jetzt die ganze USA mit Arschlochstrahlen.
Genau, und deswegen haben wir Zirruswolken.
Genau. drum verhält sich die USA so, wie sie es tut, weil die irgendwie von Arschlochstrahlen
kontaminiert sind. Sie sind einen großen Topf mit Arschlochstrahlen gefallen.
Ja, ich habe diesmal gar nichts mit Psychologie, bis auf eine Nachricht, und zwar wieder so ein klassisches Beispiel von Dingen, wo man eigentlich eh weiß, irgendwie, dass es so sein könnte, aber dann doch nicht wissenschaftlich drüber nachgedacht hat. Mhm. Es geht um Erinnerung, ja. Und die Frage, also wenn du jetzt quasi klassische Dinge, wo du halt irgendwie Erinnerungen aufbewahrst, sind halt irgendwie Urlaub, Hochzeit,
Geburtstagsfeier. Achso, ich dachte im Gehirn jetzt.
Okay. Nee, wirklich so jetzt
ohne Memorabilien.
Genau, ja. Also du machst halt irgendwie, du hast halt ein Fotoalbum von deinem letzten Urlaub, aber nicht jetzt irgendwie von deiner letzten Arbeitswoche, ja. Da machst du kein Fotoalbum und klebst Bilder ein und schreibst was dazu und sowas. Und da ging es halt in dieser Arbeit, ging es darum, dass es durchaus wichtig wäre oder zumindest erfreulich ist, sich an alltägliche Dinge zu erinnern. Mhm. Ja, also dass die haben zwar Psychologen aus, weiß ich jetzt gar nicht, von Harvard, die haben untersucht, wie du dich, was sie in der Zukunft an Dinge erinnerst oder wie sehr du dich freust darüber, dass es Erinnerungen gibt. Mhm. Ja, also die haben quasi Leute, die mussten quasi, Studenten haben die gehabt vom College, die mussten da eine Zeitkapsel anlegen, ja, und haben da halt gewisse vorgegebene Sachen reingetan, ja, also irgendwie Lieblingslied und eine Dokumentation von dem Gespräch, das sie gerade geführt haben und so weiter. Und dann sollten die einschätzen, wie neugierig sie glauben, dass sie in ein paar Monaten sein werden, also wie sehr sie glauben, dass sie diese Dinge in ein paar Monaten nochmal interessieren werden, ja. Und dann, ein paar Monate später, haben die das eben bekommen, die Daten, also die Zeitkapseln, und durften dann nochmal neu sagen, wie neugierig sie jetzt sind, zu wissen, was damals los war. Und da hat sie ihm gezeigt, die haben fast alle unterschätzt, wie sehr sie sich dafür interessieren, für diesen Alltagskram. Oh. Und das, die haben dann noch andere Studien gemacht, wo sie auch eben im Prinzip genau das Gleiche gemacht haben. Da ging es darum, um die Frage, ob sie jetzt quasi ein Gespräch, das sie gerade geführt haben, ob sie das dokumentieren sollen, mhm, oder ob sie sich lieber ein nettes Video angucken. Ja. Ja, also die haben die Wahl gehabt, entweder du schreibst jetzt auf, was du da gerade gesprochen hast, oder du guckst dir ein Video an. Und dann haben die einen Monat später nochmal nachgefragt, wollt ihr euch jetzt lieber die Aufzeichnung, also die mussten dann beides tun, ja, also sie wurden zuerst gefragt, was sie lieber machen wollen, aber mussten dann trotzdem eben das Video angucken und das Gespräch aufzeichnen. Ja. Und dann einen Monat später haben die wieder gefragt, wollt ihr euch jetzt die Aufzeichnung angucken oder wollt ihr euch noch einen Film anschauen? Und wie gesagt, am Anfang waren 27%, die gemeint haben, okay, ich schreibe das auf, das lohnt sich vielleicht. Am Ende waren es 58%, die gerne wissen wollten, was in den Aufzeichnungen drin steht. Ja, also die haben auch wieder wesentlich mehr Leute unterschätzt, wie sehr sie sich für diese alltäglichen Erinnerungen interessieren. Und dann haben die auch noch abgeschätzt, quasi das ist halt eben wirklich wie stark die Freude ist und so weiter. Also das Fazit ist, dass eben sich an alltägliches Erinnern durchaus große Freude macht und es sich lohnt, eben
Tagebuch zu schreiben.
Genau. Vor allem, weil man auch, das war auch ein Experiment, weil man auch unterschätzt, also man unterschätzt, man führt ein Gespräch und denkt sich, ach ja, da erinnere ich mich schon dran, das merke ich mir. Aber man unterschätzt halt, wie schnell man Dinge vergisst, vor allem alltägliche Dinge vergisst. Ja. Also für Tagebuch.
Eine Ex von mir hat so ein paar Zwänge gehabt, also ein bisschen Zwangsstörungen, also jetzt eher liebenswerte Zwangsstörungen, und die musste das wirklich tun, abends aufschreiben, wie viel Geld sie wofür ausgegeben hat. So, das hat ihr eine Struktur gegeben. Also sie musste irgendwie so an ein paar Stellen in ihrem Alltag musste die Strukturen haben, weil es nichts Schlimmes, also nichts, was irgendwie ihr Leben beeinträchtigt hätte. Und die hat halt jeden Tag, also immer wenn sie mal entweder Muße hatte oder abends, hat die sich in so einem kleinen Heftchen notiert, wofür sie wie viel Geld ausgegeben hat. Und konnte daraus, was ich spektakulär finde, konnte daraus rekonstruieren, also auch wirklich über Jahre rekonstruieren, was sie denn gemacht hat an den Tagen. Also praktisch so eine Art Tagebuch, aber mit einer anderen Gedankenstütze. Also da stand nicht wörtlich drin, heute war ich essen im Tralala und der und der und der war dabei. Aber es stand halt trotzdem dabei, ich habe 17,50 Euro in der Pizzeria Tralala ausgegeben.
Das kann ich absolut nachvollziehen, weil mein Blog ist sowas ähnliches. Ich schreibe in meinem Blog fast täglich 1 bis 2 Artikel. Und das ist natürlich jetzt irgendwie kein Tagebuch. Also ich schreibe da, obwohl ich das auch ab und zu mache, also ab und zu steht in meinem Blog auch, was ich gerade gemacht habe, aber es reicht teilweise oft echt zu lesen. Ich habe da irgendwie am 17. Dezember 2012 habe ich einen Artikel über den Kometen geschrieben und dann weiß ich, okay, da habe ich da irgendwie das in dem Buch nachgelesen und dann erinnere ich mich, okay, das habe ich dann gemacht und dann war ich noch hier auf der Party danach und so. Also das ist halt quasi so, dadurch, dass ich halt so eine Struktur habe, eine tägliche Struktur in meinem Blog, einfach hilft mir das dann mich an den Rest irgendwie, das ist quasi so ein Konzept, von dem du dann irgendwie dich weiterhangeln kannst, erinnerungsmäßig.
Das ist echt, ich finde das auch total super. Das Problem ist halt, man muss mal damit anfangen und dabei bleiben. Das ist eigentlich so dieses, also auch beim ganz normalen Tagebuch schreiben.
Brauchst du nicht halt viel. Es reicht ja wirklich, wenn es ein paar Zeilen sind.
Ja. Aber du musst es halt trotzdem machen. Ja. Und das ist halt wie mit allem. Du musst es halt erstmal 14 Tage machen, damit du es wirklich in deine Comfortzone integriert hast. Also in die Sammlung aller Handlungen, die du ausübst, ohne dass du darüber nachdenken musst, dass du sie ausübst. Ne, das ist ja so die jetzt auch unwissenschaftliche Definition dieser Komfortzone. Also Komfortzone heißt nicht da, wo es bequem ist und gemütlich, wo die Fließdecke liegt, sondern Komfortzone heißt einfach die Dinge, die für dich so alltäglich sind, dass du nicht darüber nachdenkst, dass du sie tust oder hast. Mhm. So, und das dauert halt ein bisschen, etwas neu in diese Komfortzone reinzuholen, weil das Gehirn dazu da ist, also einerseits natürlich Komplexitätsreduktion, aber andererseits halt auch dazu da ist, was auch letztlich Komplexitätsreduktion ist, dir Aufwand vom Hals zu halten. Und es ist halt Aufwand, darüber nachzudenken, etwas zu tun. Also überführst du es in eine Routine und machst es halt einfach. Und daran scheitert es ja sehr, sehr oft. Auch es ist ja genauso mit Bewegung.
Ja, ja.
Wenn du dich daran gewöhnt hast, dich zu bewegen regelmäßig und dich dann mal eine Woche nicht bewegt hast, fühlst du dich schlecht. Ohne dass es dir objektiv schlecht geht, aber du fühlst dich schlecht. Und das ist halt, daran merkst du, dass es in deiner Comfortzone ist. Und das Problem ist halt, dass es auch ganz schnell wieder rauswandern kann. Nämlich wenn du dieses Ritual, also diese Routine nicht mehr ausübst. Darum muss man, wenn man krank ist, muss man sich hinterher erstmal wieder aufraffen, aufs Fahrrad zu steigen oder laufen zu gehen oder sowas.
Das stimmt.
Ja, so funktioniert das. Ja. Gehirn ist interessant.
Ja, und Gehirn ist komisch.
Gehirn ist komisch und Gehirn macht auch Moral. Ja, goldene Brücken. deutsche Wissenschaftler haben in Amerika festgestellt, auch schön, dass Moral ansteckend ist.
Finde ich auch schön. Warum haben sie das in Amerika festgestellt? Ging das in Deutschland nicht?
Weiß ich nicht. Also das ist zumindest wahrscheinlich nicht. Wie immer war dann vielleicht irgendwie was dabei. Es hat nämlich mit Kurznachrichten auf dem Mobiltelefon zu tun. Vielleicht ist es in Amerika einfacher, da die Leute anzusprechen. Die haben sich 1200 Erwachsene in USA und Kanada gesucht und haben denen 3 Tage lang jeden Tag 5 SMS geschickt auf die Handys. Und mit jeder Nachricht wurden die aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen, also online, über in der letzten Stunde begangene oder beobachtete moralische oder unmoralische Dinge. Also die sie gesehen haben oder selber gemacht haben. Haben 13.000 Antworten. 13.000 Antworten haben sie gesammelt, was ich ziemlich viel finde. Also es ist schon echt eine gute Datenbasis. 30% davon waren relevant. Also da ging es dann tatsächlich um Moral. Und sie haben ein paar schöne Ergebnisse haben sie festgestellt. Am häufigsten gab es Ereignisse, die mit Fürsorge und Schädigung zu tun hatten. Was eine der, ich zitiere auch hier wieder, eine der Grunddimensionen moralischen Verhaltens und Urteilens ist. Und dann gibt es halt noch mehr Grunddimensionen, Fairness, Unfairness, Aufrichtigkeit, Unaufrichtigkeit, Loyalität, Illoyalität, Reinheit, Unreinheit, was ich ganz interessant finde, da geht es um Anstand, ne? War das anständig, was du getan hast, oder war es nicht anständig, was du getan hast? Die haben halt 8 dieser wow. Was ist denn bei dir los? 12 Uhr, Sirenentest. Mensch,
genau.
Das ist ja ein Ding. Das gab's früher. Früher gab's das bei uns auch. Nee, das habe ich ewig nicht gehört.
Das ist hier immer in Krems, haben wir das noch. Wenn der Feind kommt, sind wir vorbereitet. Das ist
ein Katastrophenschutz-Test. Also, genau, ja. Ah ja, stimmt. Das gab's früher immer samstags um 12, auch da, wo ich groß geworden bin.
Genau. Ist aber, glaube ich, wieder vorbei.
Ja, super. was sie festgestellt haben, das fand ich ganz interessant. Es gibt ja immer so komische Binsenweisheiten, ne? Die Linken, die sind fairer als die Rechten oder sowas, ne? Politisch. Stellt sich raus, die politische Einstellung hat kaum einen Einfluss auf die Betonung von Moral. Die Linken sind zwar ein bisschen häufiger mit Ereignissen oder haben etwas häufiger von Ereignissen, die mit Fairness und Aufrichtigkeit zu tun hatten, berichtet. Die Rechten haben ein bisschen häufiger von Dingen berichtet, die Loyalität und Reinheit zum Thema hatten. Aber das ist so wenig gewesen, dass es eigentlich, es ist statistisch insignifikant. Also daraus kannst du keine schlüssige Aussage ableiten. Dasselbe haben sie bei Religion sich angeguckt. Religiöse Menschen behaupten ja immer sehr gerne, dass Religion oder Religiosität dazu führt, dass man fairer ist als die nicht religiösen Menschen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es ist kein Unterschied festgestellt worden zwischen den moralischen Urteilen religiöser oder nicht religiöser Menschen, also zwischen Urteilen und Handlungen.
Was hat den Unterschied gemacht? Also ich nehme an, es gibt keine Korrelation, keinen Faktor.
Genau.
Ob du, ich meine jetzt generell, wie Alter, Geschlecht, irgendwas, Einkommen, also ob sie irgendeine Korrelation gefunden haben.
Ich guck gerade mal. Sie haben eine Korrelation, eben gar nicht, sondern eine Korrelation gefunden zu vorangegangenem moralischem Verhalten oder Erleben. Sie haben halt gesagt, das ist, wenn an dir eine moralisch positive Tat vollbracht wird, handelst du hinterher selbst moralischer.
Also, die goldene Regel quasi.
Genau, tu Gutes, dann widerfährt dir Gutes. Beziehungsweise dir wieder, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Oder halt andersrum, wie Kant das ja gesagt hat, was du willst, dass man dir tut, das füge auch jedem anderen zu. Und sie haben gesagt, wenn du Adressat einer moralischen Tat bist, dann wirst du glücklich. wenn du eine moralische Tat selber ausübst, dann ziehst du daraus Sinn. Mhm. Fand ich ganz nett. Aber am interessantesten fand ich halt dieses religiös-areligiös. Weil es ja immer heißt, dass die Religiösen behaupten halt immer, sie wären viel moralischer als die Religionsfreien. Stimmt nicht. Finde ich gut zu wissen, dass das nicht
stimmt. Es würde mich wundern, wenn das nicht auch vorher schon, aber es würde mich auch wundern, wenn das nicht vorher schon irgendwie mal nachgewiesen worden wäre, dass das Religion jetzt nichts unbedingt die Dinge nicht moralischer macht. Ich meine, das ist ja eigentlich offensichtlich, dass das nicht sein kann.
Ich meine mich sogar daran zu erinnern, dass es irgendwo mal eine Arbeit gab, die nachgewiesen haben will, dass glaubensfreie Menschen sogar moralischer handeln. Oder war es Nächstenliebe? Ich glaube, da ging es explizit um Nächstenliebe. Ich glaube, dass glaubensfreie Menschen noch Nächstenlieber sind als gläubige Menschen.
Ich meine, das ist ja auch...
Weiß ich aber nicht mehr, was da... Das ist ganz dunkel in meinem Kopf irgendwo.
Ich meine, das ist ja auch das Konzept. Ich meine, der jetzt vereinfacht gesagt, der gläubige Mensch ist nett, weil Gott sagt, ihm sagt, sei nett, sonst kommst du in die Hölle.
Genau, und solange Gott nicht hinguckt, ist er nicht nett.
Genau, also das ist ja quasi zur Moral gezwungen zu sein, ist er dann keine eigene moralische Entscheidung. Also insofern, das ganze Konzept haut dann nicht irgendwie hin mit religiös sein, ist moralisch. Also das wundert mich nicht, dass es so ist. Ja. Das hätte mich überrascht, wenn es anders gewesen wäre. So, ich habe jetzt noch zwei Geschichten übrig. Geschichte und einen Scheiß.
Oh, ich habe also zwei Geschichten und einen Scheiß.
Also ich habe die Hausaufgabe vom letzten Mal, das Hologramm-Dingens,
wolltest du noch wissen. Ja, genau.
Also es ging, soweit, ich meine, ich bin da kein Experte, der ganze Quantenkram, das ist
Quantenkram ist
ja
auch
schon, das ist
und woran forschen Sie?
Nee, also diese ganze Geschichte, irgendwie, ich habe das Gefühl, die Quantenmechanik wird immer absurder, was da irgendwie dieses eine, was habe ich gelesen, irgendwie, sie haben ein Foto gemacht mit dem verschränkten Licht von einem anderen Photon, also mit dem Licht, das gar nicht da ist. Ja. Dann haben sie irgendwo jetzt gestern wieder eine Nachricht gelesen, die nennen die Eigenschaften von einem Atom auf ein Photon übertragen und ein Photon dazu gebracht, sich wie ein Atom zu verhalten. Also das sind alle verrückt dort. Also da weiß ich, da braucht man irgendwie, muss man ein Interview mal einen Quantenmechaniker, der das alles irgendwie erklären kann. Also da komme ich schon länger nicht mehr mit bei diesen ganzen absurden Experimenten. Mhm. Aber diese Geschichte mit dem Hologramm geht es im Prinzip darum, das ist jetzt quasi die Idee an sich, ist die Idee, die ich im Wesentlichen beim letzten Mal schon erklärt habe. Also diese klassische Idee, dass man eben eine dreidimensionale Welt als das erklären will, was am zweidimensionalen Rand eines Objekts stattfindet. Ja, also man nimmt die Informationen, die auf einer zweidimensionalen Oberfläche sind und zeigt, dass die äquivalent sind zu Informationen, die in einer 3D-Welt stecken. Also das ist eben im Prinzip das, was ein Hologramm ist. Und da gibt es eben schon seit längerem die Hypothese, dass eben auch unser Universum so funktionieren könnte, dass eben quasi der dreidimensionale Raum nur das ist, was aus einer quasi aus zweidimensionaler Information stammt. Und dann kommt da die quantenmechanische Unschärfe ins Spiel, die sagt, dass du quasi halt wieder, du kannst irgendwie Ort und Geschwindigkeit von Teilchen irgendwie nicht exakt gleichzeitig messen. Drum wackelt da alles immer ein bisschen hin und her, vereinfacht gesagt. Und wenn jetzt auch der Raum selbst, also das ist wieder die Frage, woraus besteht der Raum fundamental? Und irgendwie gibt es ja verschiedene Theorien, wie die Schleifen, Quantengravitation ist so eine, die sagt einfach, dass der Raum fundamental irgendwie aus Raumschleifen, also dass der Raum selbst gequantelt ist, mehr oder weniger.
Gequantelt?
Quantized, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch übersetzt.
Aber gequantelt klingt schon süß genug, das finde ich niedlich.
Und wenn jetzt quasi auch der Raum selbst solche zweidimensionalen Bits sind, dann ist da auch dann wird quasi der Raum selbst auch unter dieses unschärfe Dingens fallen und wird dann halt irgendwie so hin und her wackeln. Und das ist dieser Quantum Jiggle, dieses holographische Rauschen heißt das, was man eben mitnimmt, dass quasi der Raum selbst so leicht, im Prinzip, sie vergleichen es da in den Artikeln immer mit, wenn du auf einen Fernsehbildschirm hinzoomst, dann wird es auch irgendwann, siehst du halt, dass das irgendwie verrauscht ausschaut. Und dieses holographische Rauschen, das wollen die halt in einem Experiment messen am Fermilab. Und das war die Ursache dieser Nachricht. Also es waren keine neuen Erkenntnisse über, dass das Universum irgendwie holographisch ist oder nicht, sondern sie haben jetzt nur ein Holometer-Experiment, heißt das, gestartet, mit dem sie eben probieren, dieses holographische Rauschen zu messen. gegessen, was mich irgendwie wundert, wie das geht, weil das doch irgendwie, das geht dann auf Planck-Länge runter, ui, was man da messen muss. Also, dass es dann anscheinend geht. Die haben da welche Laserinterferometrie, wo man halt dann sieht, im Prinzip über den Gravitationswellen, ja, wo du auch irgendwie so Laserstrahlen kombinierst, um zu sehen, ob sich irgendwo der Raum ein bisschen ändert zwischendurch. Und das wollen die halt auch da machen. Und dann kann man halt dann vielleicht rausfinden, ob man, es wird vermutlich, ich glaube nicht, dass das, kann man nicht vorstellen, dass die Ergebnisse von dem Experiment dann, wenn sie tatsächlich gemessen werden, so eindeutig sind, dass man wirklich sofort sagen kann, unser Universum ist holographisch. Also das würde mich wundern, wenn die Experimente so eindeutig sind. Aber auf jeden Fall sind es interessante Experimente. Und mal sehen, was rauskommt dabei.
Es klang so romantisch nach dieser, es gibt ja dieses Gedankenexperiment, nachdem wir in einer Simulation.
Ja, nee, das ist wie was anderes.
Das klang, als würde das in diese Richtung irgendwie gehen, aber tut's ja dann gar nicht.
Also, was das eher geht, ist zum Beispiel ein schwarzes Loch, kannst du als Vergleich nehmen. Ein schwarzes Loch hat im Wesentlichen keine Eigenschaften. Ein schwarzes Loch hat eine Masse. Mhm. Ein schwarzes Loch hat ein eigenes Horizont, hat eine Größe. Und, das war es im Wesentlichen auch schon. Und da gab's immer das klassische Problem mit der Entropie, ja. Also, wo tut man die Entropie hin? ich könnte theoretisch alles, was irgendwie entropisch ist, nehmen, in schwarze Loch reinschmeißen und dann ist es weg. Und ja, das soll aber nicht sein, weil halt dann die Entropie geringer werden würde, was nicht sein soll. Und das ist wie so ein jahrzehntelanger Streit und dann kam eben ein bisschen auf die Idee, dass vielleicht du die Information, die quasi durch die Entropie verloren gehen würde, wenn sie hinter dem Ereignishorizont verschwindet, dass diese Information dann noch irgendwie am Ereignishorizont erhalten bleibt, ja. Mhm. Und das war eben das, wo dann Hawking mit seiner Hawking-Strahlung dann am Ende rauskam, dass du eben, zeigen konntest, wenn du halt irgendwie was in schwarze Loch, dass ein schwarzes Loch quasi anwachsen kann, dass ein schwarzes Loch eine Temperatur hat und eben ein schwarzes Loch eine Strahlung abgeben kann und das eben beim der Möglichkeit um, da gab es dann, glaube ich, Jakob Bekenstein hieß der, der ihm auch gezeigt hat, dass du quasi Dinge, du kannst quasi das schwarze Loch entweder als, du kannst quasi die Information des dreidimensionalen Objekts auf die Information der zweidimensionalen Außenseite des schwarzen Lochs nehmen. Also du kannst quasi, das schwarze Loch selbst wird durch die Information seines zweidimensionalen Rands beschrieben und ist dann quasi in dem Fall so eine Art holographisches Objekt. Und dann wurde eben gezeigt, war das jetzt Bekenstein oder Maldacena, keine Ahnung, irgendeiner von diesen String-Quantentheoretikern, die ihm gezeigt haben, dass es sowas auch gibt. Also du kannst quasi ein Universum, das war nicht unser Universum, sondern ein fiktives Universum, das bisschen einfachere Eigenschaften hatten, aber der konnte eben zeigen, dass du dieses fiktive Universum entweder zum Beispiel klassisch beschreiben kannst, mit so einer ganz normalen klassischen Theorie, oder eben transformieren auf den holographischen Rand und das dort dann mit einer Stringtheorie beschreiben kannst, dass quasi diese Beschreibungen äquivalent sind. Also die Theoretiker wissen, weil es theoretisch möglich ist, dass du ein Universum entweder quasi auf zwei verschiedene Arten beschreiben kannst. Also es geht da eher um die Beschreibung von Kosmologie, von Kräften und nicht so sehr jetzt um Simulation. Also Simulation ist wieder was ganz anderes. Das ist dann eher eine, da musst du ja die Philosophen wieder fragen.
Wahrscheinlich zu viel Holodeck
genau,
gesehen,
ja.
um da die Trennung wirklich,
nee.
Also jetzt, ich sag mal, auf meinem Niveau eine Trennung vollziehen zu können.
Also es gibt, glaube ich, ich kann mich erinnern, es gibt, glaube ich, sogar irgendwo, das war auch in dem Buch von Brian Green, wo er über Multiversen spricht, es gibt, glaube ich, sogar Möglichkeiten, theoretisch experimentell überprüfen kannst, ob unser Universum eine Simulation ist oder nicht. Das hängt dann wieder irgendwie mit, da geht es dann wieder um Rechengenauigkeit und Rundungsfehler oder irgendwie sowas, obwohl du dann irgendwie Naturkonstanten irgendwas nachweisen kannst, wenn die dann nicht exakt simuliert werden. Aber das ist alles, das ist eher schon Philosophie und nicht mehr allzu viel Physik mit dabei.
Mhm. Naja, dann befasse ich mich lieber mit Dingen, die ich verstehe oder zumindest bei denen ich mir besser einbilden kann, dass ich sie verstehe, nämlich dem Gehirn.
auch nur simuliert.
Genau, ist auch nur eine Simulation. Französische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass das Hirn im Schlaf mehr von der Außenwelt mitbekommt als angenommen.
Ach, das habe ich auch in Schlagzeile gelesen. Das
finde ich sehr interessantes Ding. Die haben in Schlaflabortests gemacht und haben Studienteilnehmer Begriffe kategorisieren lassen. Und zwar ganz simpel. Zwei Kategorien, Tier und Objekt. Haben den Probanden im Wachzustand Begriffe gesagt, so Pferd, Auto und so. Und sie mussten, je nachdem, ob es ein Tier ist oder ein Objekt ist, einen Knopf drücken, rechts oder links einen Knopf drücken. Und das haben sie mit dem EEG gemessen, haben also geguckt, wo im Gehirn Aktivität passiert, wenn sie die eine Kategorie oder die andere Kategorie drücken. Haben die Leute dann schlafen lassen. Und während die Leute geschlafen haben, haben sie ihnen wieder Worte aus diesen beiden Kategorien gesagt und konnten messen im Gehirn, dass dieselben Regionen wie im Wachzustand auch im Schlaf aktiv waren. Das heißt, das Gehirn ist in der Lage, auch wenn du schläfst und du eigentlich nicht bei Bewusstsein bist oder sein solltest, also das Bewusstsein ist ja das, was kategorisiert eigentlich, zumindest bilden wir uns das halt ein, aber wir bilden uns ja auch ein, dass wir erst dann, wenn wir eine Idee im Kopf haben, dass auch dann erst diese Idee entstanden ist, was wir ja auch mittlerweile wissen, dass das nicht stimmt. Egal. Also du schläfst halt und das Gehirn ist in der Lage, während du schläfst, zu kategorisieren. Und daraus leiten sie ab, dass das auch verantwortlich ist für den Effekt, dass du bei bestimmten Geräuschen aufwachst und bei bestimmten Geräuschen nicht. Das fand ich ganz interessant. Also, weil ist ja wirklich so. Also, wenn ich mir überlege, ich kann das am besten, kann ich das bei meiner Freundin sehen. Bei mir hinterm Haus fährt ja die S-Bahn und wenn das Fenster nachts offen ist, muss ich mit Ohrstöpseln schlafen. Ansonsten wache ich ständig auf. Sie nicht. Die pennt einfach durch, obwohl die S-Bahn hinterm Haus vorbeifährt. Wenn aber der Wecker geht, der nicht wirklich lauter ist, ist sie sofort wach.
Mhm, ja.
Das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend. Jetzt wollen sie gucken, ob man, natürlich wollen sie das gucken, ne? Weil wir sind ja so sprallos, die sich dauernd selbst optimieren wollen. Jetzt wollen sie halt gucken, ob man damit auch lernen
kann. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich zeigt es ja eher, dass man nicht lernen, man kann quasi nicht im Schlaf lernen, aber du kannst im Schlaf eine Prüfung machen.
Im Grunde, ja.
Das wäre was für die mit Prüfungsangst.
Das stimmt, das könnte man machen. Allerdings kann auch nur Multiple Choice zwischen zwei Ergebnissen. Ne? Und was ich auch gut fand, ist, und das finde ich auch immer wieder einen schönen Punkt, also es wird ja gerne so getan, also insbesondere von den Wissenschaftsfeinden, so getan, als würden Wissenschaftler immer nur böse und würden die Folgen ihrer Forschung nicht bedenken und sowas. Die Wissenschaftler, die da diese Kategorisierung gemessen haben, haben halt auch gesagt, wir gucken uns jetzt mal an, ob man das benutzen kann, um Menschen im Schlaf lernen zu lassen. Aber man muss sich auch immer darüber im Klaren sein, dass Schlaf wichtig ist und man ihn nicht missbrauchen darf für irgendwas. Also das heißt, die haben das auch im Kopf, was ja eine Unterstellung ist, die häufig kommt, dass sie es nicht im Kopf haben.
Das stimmt, ja, ich möchte im Schlaf gar nichts lernen.
Bevor du mit deinem Scheiß kommst, habe ich noch eine kurze, einen kurzen, aber wichtigen Hinweis an alle.
Wir werden alle sterben!
Ja, stimmt. Ja,
amerikanische Wissenschaftler haben nämlich mit Viren rum experimentiert. Okay. Allerdings jetzt nicht so. Und
mit Arschlochstrahlen.
Mit Arschlochstrahlen und Viren, genau. Es ist furchtbar, was die alles machen.
Zu den Arschlochviren geschaffen.
Ich sag dir, HARP ist ein Arschlochviren-Experiment mit Cirrus.
Mutierte Arschlochvirenstrahlen, genau.
Oh Gott. Nee, sie haben sich einfach mal angeguckt, wie schnell sich Viren in Büros ausbreiten, haben einen einzigen Türgriff mit einem Virus infiziert, also bestrichen. Und haben dann gemessen, wie lange braucht eigentlich dieses Virus, bis es einmal durchs Gebäude gewandert ist. Und das ist wirklich eine erschreckende Zahl. Das hat zwischen 2 und 4 Stunden gedauert.
Das packt jeder an.
2 bis 4 Stunden haben dazu geführt, dass 40 bis 60% der kollektiv benutzten Oberflächen mit dem Virus benetzt sind, oder wie man das nennt, verseucht. Genau, verseucht sind. Das finde ich schon echt krass. Und da ist dann immer wieder, ne, jetzt wird es wieder Herbst, man ist wieder mehr drin. Das heißt, man hat häufiger Erkältungskrankheiten, die nichts damit zu tun haben, dass es kalt ist, übrigens auch immer wieder. Kann man immer wieder Christoph Drösser rausziehen, der bei Stimmt's mal erklärt hat, woher das möglicherweise kommt, dass wir uns einbilden, dass wenn es kalt ist, wir Erkältung bekommen. Öfter die Hände waschen. Ich habe irgendwann mal auch eine Forscherin vom RKI, also vom Robert-Koch-Institut, irgendwo im Fernsehen auch mal wieder in einem Interview gesehen, die gesagt hat, wenn sie, die 50% aller Erkältungskrankheiten könnten vermieden werden, wenn man sich einfach nur häufiger die Hände wäscht.
Ja, und vor allem nicht zur Arbeit gehen, wenn man krank ist.
Ja, das ist das Nächste, aber das machen sehr viele, ja, also die pfeifen halt drauf. Also das finde ich auch immer, gerade so in dem Kontext, in dem ich arbeite, ich bin ja freier Mitarbeiter, das heißt, wenn ich nicht arbeite, habe ich kein Einkommen. Wenn dann die Festangestellten, ja, die ein Einkommen haben, auch wenn sie krank sind, trotzdem zur Arbeit kommen und da irgendwie die freien Mitarbeiter anstecken. Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch freie Mitarbeiter sind, die davon leben, dass ihre Stimme funktioniert. Da raste ich auch regelmäßig aus und schnauze die Kollegen an, weil ich finde das eine Unverschämtheit. Also so rücksichtsloser geht's halt nicht.
Ja, dann am besten noch ein bisschen die S-Bahn
husten und so. Zahlst du mir dann mein Honorar, wenn ich nicht arbeiten kann, weil du meinst, hier antanzen zu müssen, weil du, weiß ich nicht, was bist? Naja.
Ja.
So, kommen wir zum Scheiß, ne?
Ja, der hat auch wieder mit Teilchen zu tun.
Ja.
Und zwar, hast du es vielleicht gelesen, dass Stephen Hawking befürchtet den Kollaps des Universums und warnt vor den Gottesteilchen. Warnt vor dem Raumzeitkollaps, steht in Focus Online.
Focus Online?
Ja, N24 ist die Warnung vor den Gottesteilchen. In der Kronenzeitung, von Österreich steht, Hawking warnt, Gottesteilchen könnte das Universum zerstören.
Okay, also ist alles Schwachsinn. Also
das sind Schlagzeilen, die gehen halt irgendwie generell. Das waren jetzt so drei, die ich hier rausgesucht habe. Gibt es auch jede Menge mehr Schlagzeilen, die ein bisschen darauf hinauslaufen. Stephen Hawking hat gesagt, das Gottesteilchen wird das Universum vernichten. Da geht's um, sind jede Menge Dinge durcheinander gebracht worden. Das erste war, das ist nichts Neues, sondern irgendwie, das geht nur um ein Vorwort von einem Buch mit diversen Leuten, was irgendwann im November rauskommt. Und in dem Vorwort hat Stephen Hawking irgendwas gesagt über Teilchenphysik, was aber keiner weiß, weil sie alle, glaube ich, nur den N24-Artikel immer zitieren, wo nicht viel drinsteht. Das Higgs-Teilchen ist kein Gottesteilchen. Das hat mit Gott nichts zu tun. Das ist das Higgs-Teilchen und das kann auch das Universum nicht zerstören. Das ist ein Teilchen, das tut nichts.
Das ist das Gottesteilchen, ist es auch ein Übersetzungsfehler, weil irgendwann mal ein Artikel oder ein Buch geschrieben wurde, das hieß The Goddamn Particle, also das gottverdammte Teilchen. Und daraus ist dann das Gottesteilchen.
Ja, der Verleger hat gesagt, wir können nicht Goddamn schreiben, schreiben wir doch Gottesteilchen und dann,
Wie Verleger halt so sind, mischen sich immer in Dinge ein, von denen sie keine Ahnung haben und halten Termine nicht ein.
Ja, also in dem Fall geht es um das sogenannte falsche Vakuum. Was das genau ist, ist auch wieder so knifflig zu erklären. Bin ich auch kein Experte, aber man kann sich so veranschaulichen. Wenn du dir vorstellst, unser Universum und das Vakuum hat einen gewissen Grundzustand, eine gewisse Energie. Und dieser Grundzustand ist erstmal stabil. Ja, also so wie eine Kugel, die in der Schüssel drinnen liegt. Ja? Also wenn ich die anstupse, dann rollt die ein bisschen hoch, aber dann wieder zurück runter. Mhm. Ist stabil. Man weiß aber nicht, ob dieser Zustand jetzt wirklich stabil ist oder nur metastabil. Metastabil hieße, dass es eine noch stabilere Version gäbe, dass quasi die Schüssel selbst nur wieder in einer anderen Schüssel steht.
Ja,
wenn ich die Kugel nur weit genug anschubst, dann rollt die über den Rand rüber und in die noch tiefere Schüssel runter hinein. Das tut die aber nur, diese Kugel, wenn ich quasi ihr zuerst mal ordentlich Energie mitgebe. Weil nur dann kommt sie über diese eine Grenze raus und kann diesen noch stabileren, besseren Zustand erreichen.
Ja.
Also das ist quasi das. Und wir wissen halt nicht, haben wir ein echtes Vakuum? Also ist unser Universum in diesem stabilsten, energetisch optimalsten Zustand oder eben ein falsches Vakuum? Mhm. Was heißen würde, dass wir mit genug Energie quasi diesen falschen Vakuumszustand in den echten überführen könnten.
Ja.
Das weiß man nicht. Und das Higgs-Teilchen hilft, und was das damit zu tun hat, ist, dass die Eigenschaft des Higgs-Teilchens zusammen mit den Eigenschaften diverser anderer Teilchen uns etwas darüber sagen können, ob wir in dem einen oder anderen Zustand sind.
Aha.
Das heißt, je nachdem.
Macht es das?
Dieser Grundzustand des Universums, der bestimmt halt unter anderem, welche Massen die Teilchen haben, ja. Mhm. Das heißt, in dem einen Zustand sind die Massen so, in dem anderen Zustand sind die Massen so. Und was wir momentan wissen, ist, dass wir anscheinend gerade in dem Grenzgebiet sind. Ja, also wir wissen sicher, wir könnten vielleicht in dem stabilen Vakuumbereich sein oder in dem anderen Bereich. Mhm. Wir wissen es halt noch nicht, weil das Higgs-Teilchen zumindest so gut, wie wir es derzeit vermessen haben, genau an dem Grenzgebiet liegt. Und was Hawking eben gesagt hat, im Wesentlichen ist, dass wenn wir jetzt eben einen Teilchenbeschleuniger hätten, mit dem wir wahnsinnig viel Energie in einen gewissen Raumbereich reinpumpen könnten, dann könnten wir eben in diesem kleinen Raumbereich dieses falsche Vakuum, sofern es existiert, in das echte Vakuum überführen, worauf sich hin in diesem Raumbereich dann eben ein neues Universum mit diesem neuen Grundzustand bilden würde, sich dann entsprechend ausbreitet und so wahnsinnig schnell, dass man eben keine Vorwarnung hat, also es ist halt irgendwie Lichtgeschwindigkeit oder noch schneller, weil ein Universum kann auch schneller expandieren, wenn es Lust hat.
Was?
Die Expansionsgeschwindigkeit vom Universum oder einem Universum, die kann im Prinzip beliebig schnell sein.
Ach.
Es geht die Lichtgeschwindigkeit, die Begrenzung, die bezieht sich nur auf Bewegung im Raum.
Aber nicht auf die Bewegung des Raumes.
Wir haben auch die Inflationsphase in unserem Universum, war ja auch im Prinzip beliebig schnell, also überlichtschnell. Das hat mit der Lichtgeschwindigkeitsbegrenzung nichts zu tun.
Wieder was gelernt.
Aber dieses neue Universum, was wir dann mit diesem großen Beschleuniger schaffen könnten, das könnte sich dann eben quasi ausbreiten und unser Universum zerstören und ersetzen. Und das war in dieser Raumzeit-Kollaps, den Hawking angesprochen hat. Allerdings geht das nur, wenn man einen Beschleuniger hat, der mindestens erstmal so groß wie die Erde sein muss. Ja, also
so groß wie die Erde?
Du musst halt im Prinzip so einen Beschleuniger machen, der einmal um die Erde rumgeht.
Ach so, einmal um die Erde rum. Okay, also ich dachte jetzt, okay, also praktisch den Erdumfang.
Ja, also das, also wie gesagt, das ist halt wieder so ein typisches Ding. Erstmal, wenn das nicht Hawking gesagt hätte, weil Hawking kann mittlerweile, glaube ich, sagen, was er will, das wird wieder Schlagzeile draus, genau. Dann auch irgendwie da kommt halt keiner auf die Idee, mal irgendwie, weiß nicht, mal eben auf der nächsten Uni anzurufen und einen Physiker zu fragen, was der, ob Hawking jetzt wirklich was gesagt hat
von welchem. Wenn Hawking cool ist, erzählt er demnächst nur noch Quatsch und feixt sich ein.
Ja, also die eigentliche Schlagzeile wäre ja gewesen, also wenn nicht Hawking warnt, also Gottes Teilchen könnte das Universum zerstören, sondern die Schlagzeile hätte eigentlich lauten müssen, Stephen Hawking erklärt, wenn wir ein Gerät hätten, das wir nicht haben, dann könnten wir damit das Universum zerstören.
Wenn wir ein Gerät hätten, das wir nicht haben, könnten wir damit was machen, was wir nicht können.
Genau. Oder keine Ahnung, ich habe da einen Blog drüber geschrieben, irgendwie so, wer irgendwie so Waffenexperte war und gäbe es eine Bombe, die groß genug wäre, um die Erde zu zerstören, könnten wir damit die Erde zerstören. Das ist also eine Nicht-Nachricht, ja. Also ja, ist halt irgendwie erstmal falsch und dann ist es auch noch keine Information drin. Ja. Aber trotzdem überall verbreitet. Also, ja, das war mein Scheiß der Sendung.
Ich habe auch noch einen kleinen mitgebracht, den hatten wir letzte oder vorletzte Sendung, ich weiß gar nicht mehr genau, auch schon mal. Da geht es um diesen letzten Luc Besson-Film, Lucy, der ja an diesen Mythos andockt, also aus diesem Mythos eine Geschichte macht, dass wir nur 10% unseres Gehirns benutzen würden, also weil nur 10% des Gehirns aktiv werden. Da hatte ich ja schon mal, ich weiß gar nicht, ob es hier war oder in irgendeiner anderen Sendung gesagt, das ist auch gut so, wenn nämlich 100% unserer Neuronen gleichzeitig feuern, dann ist das Epilepsie und das will man nicht haben. Und da gibt es einen Artikel, den ich gefunden habe, interessanterweise im Blog eines befreundeten Astronomen namens Florian Freistetter.
Ach.
Ein Gastbeitrag bei dir.
Ach ja, genau, ich habe den Schreibwettbewerb. Stimmt, genau, jemand was über Lucy geschrieben, richtig?
War das gestern erst? Ach, sieh an.
Ich glaube, der war gestern, ja.
Gefühlt habe, ja, siehst du, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Raum und Zeit sind bei mir. Ja. Da hat jemand nochmal einen Artikel geschrieben über diese 10% und das Ganze nochmal gut ausgebreitet und ausgewalzt und auch reingeschrieben, woher dieser Mythos mutmaßlich kommt und sowas. Er regt sich, finde ich, ein bisschen viel auf, weil dieser Film ist ein Film, das ist eine erfundene Geschichte und erfundene Geschichten dürfen prinzipiell erstmal alles erzählen.
Das stimmt, ja.
Aber ich fand das irgendwie ganz nett, das Ganze nochmal in ein bisschen nachvollziehbarer und ausführlicher zu haben als nur irgendein Holgi, der in der Ecke sitzt und sagt, ihr wollt auch nur 10% benutzen, weil sonst wärt ihr Epileptiker und die sind mit ihrer Epilepsie nicht wirklich glücklich. Vor allen Dingen nicht, wenn man sie dauerhaft hat. Ich glaube, wenn du in einem ständigen Zustand des epileptischen Anfalls dich befindest, irgendwann ist das halt auch anstrengend.
Ja, der war ganz okay, der Artikel. Also das kommen bis 30. September kommen jetzt Gastartikel, also Wettbewerbsartikel. Die habe ich irgendwie, ich glaube, 40 Stück oder 50 Stück Artikel bekommen. Es sind coole Sachen dabei. Also die kommen jetzt jeden Tag bis Ende September kommen zwei Artikel und kann jeder auch bewerten. Also es gibt auch eine Publikum, es gibt eine Jury und es gibt eine Publikumsbewertung.
Und was gibt's zu gewinnen?
Abos von Zeitschriften, irgendwie Bild der Wissenschaft zum Beispiel, diverse Bücher, anderen Kram, also und ewigen Ruhm natürlich.
Ewigen Ruhm und Ehre dem Großvisier.
Ja, nee, also es war vor allem, es ist jetzt kein großes Ding, es war vor allem, ich hatte immer geärgert, dass wenn es irgendwelche Schreibwettbewerbe gibt, dann sind es immer irgendwelche Wissenschaftsjournalismus, Schreibwettbewerbe oder irgendwie literarisch oder Bücherwettbewerbe, aber so ist das Medium Blog an sich, das, wo man halt irgendwie auch mal einen Artikel schreiben kann über Wissenschaft, der eben kein Wissenschaftsjournalismus ist oder einfach mal einen Text schreiben, der jetzt nicht irgendwie FAZ-Feuilleton-mäßig irgendwie mit Fremdwörtern gespickt ist. Also das ist einfach mal ein Blog, wo man halt auch mal ein Video reinstellt oder sonst irgendwas, was halt in den normalen Medien nicht so der Fall ist. Also richtig ist so ein Blog-Schreib-Wettbewerb über Wissenschaft-Ding. Gab's irgendwie, wäre mir noch nie aufgefallen, darum habe ich gedacht, jetzt mache ich mal sowas.
Ja, gute Idee.
Und da hab dann irgendwie gesagt, waren dann doch überraschend, also ich habe halt, keine Ahnung, mit 10 vielleicht Einzelnen oder sowas gerechnet.
Du hast aber doch auch Tausende von Lesern, oder nicht?
Aber es waren dann eben doch irgendwie 40, zwischen 40 und 50, ein paar habe ich rausgeschmissen, ein paar waren halt irgendwelche Typen, die halt wieder ihre ich habe das bei Peter Mobile erfunden, Bücher promoten wollten, die habe ich dann irgendwie rausgeworfen, aber der Großteil sind durchaus, auch von der Thematik her, also es war irgendwie
Das heißt, du hast mindestens 5000 Unique Visitors, also 5000 aufmerksame Leser hat dein Blog, mindestens.
Das kann gut sein.
Ja, weil also es gibt ja immer diese ARD-ZDF-Online-Studie, die eine ganz interessante Zahl mal ausgeworfen hat, die sich immer und immer wieder in allen möglichen Ecken bestätigt. Ungefähr, ne, also mal mehr, ein bisschen, mal mehr, mal weniger, ungefähr 5% der User Also ungefähr 5% der Menschen, die sich im Internet oder die mit diesem Internet umgehen, ungefähr 5% davon sind bereit, sich auch einzubringen in dieses Internet.
Okay.
Und diese Zahl begegnet mir immer mal wieder. Und ich habe das jetzt einfach mal, gesagt, okay, wenn du 50 Einsendungen hast und wir sagen, das sind 5%, dann dann hast du 10.000, Verzeihung. Dann sind 100% davon sind dann 10.000 Menschen, die zumindest so aufmerksam lesen, dass davon ein kleiner Teil sich einbringen mag. Das ist zum Beispiel was ich auch bei Flutter immer wieder beobachte. Es sind ungefähr so, es schwankt halt, manchmal sind es ein bisschen weniger als 5, mal mehr als 5, also 5 bis irgendwo zwischen 5 und 10% der Downloadzahl, die Vrint hat, ist dann auch tatsächlich, sind Leute, die dann auch hinterher einen Euro in den Hut werfen. Finde ich ganz interessant.
Ja, das Schöne war, was ich auch von den
Beispielen gesehen habe. Das ist natürlich auch irgendwie Milchmädchenstatistik, die ich
hier mache. Ne? Ja. Das Schöne war, dass das sind jetzt eben auch nicht nur Astronomie-Beiträge, es sind, glaube ich, kaum Astronomie-Beiträge dabei bei den Einzelnen. Es ist wirklich halt quer durch alle Wissenschaften. Ja, ich habe schon was über rostfreien Stahl und Softwaretechnik, und gestern war irgendwie langer Artikel über irgendwie der wechselt zur Aufklärung am Hand der Entwicklung der bayerischen Ministerialbeamten. Aha. Und also wirklich so ganz schön. Es kommt dann wieder noch, keine Ahnung, was noch kommt, Philosophie und Paläontologie ist, glaube ich, auch dabei, Archäologie. Also das ist irgendwie, ja, für das ist jetzt quasi halt, wer sich wundert jetzt irgendwie in meinem Blog, warum da jetzt irgendwie halt zurzeit so thematisch es wild durcheinander geht, es liegt halt eben am Schreibwettbewerb, der noch bis Ende September läuft.
Was mir auch noch eingefallen ist, als du gerade Zeitschriftenabos sagst, ich hatte mir was bestellt, ist eine kostenlose Publikation, die ich sehr, sehr interessant finde, der World Ocean Review. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee. Das ist ein Zustandsbericht über die Weltmeere.
Das klingt interessant. Das ist
eine kostenlose Publikation, die unter anderem von der Mare herausgegeben wird, beziehungsweise von irgendeinem gemeinnützigen Verlag, eine Ausgründung aus der Mare, also diese Meereszeitschrift, kennt man ja, also so populär, die sich populärwissenschaftlich mit den Meeren beschäftigt. Da gibt es mittlerweile drei Ausgaben, mit den Meeren leben, die Zukunft der Fische und Rohstoffe aus dem Meer. World Ocean Review heißt das Ding. WorldOceanReview.com kostenlos zu bestellen da. Das finde ich ganz cool. Geil, dass sie das, also die verschenken das, und irgendwann kriegst du ein dickes Paket mit drei wirklich sehr, sehr interessanten fast schon Büchern. Also ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind. Gefühlt sind das jeweils 150 oder sowas Seiten. Also wirklich ganz, ganz spannend. So ein bisschen wie dieser Atlas der Globalisierung von Le Monde Diplomatique. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich habe ihn nicht, aber
es ist ein sehr schön aufbereitetes Globalisierungsstatistik. Kannst du immer kaufen. Also es ist so ein typisches Bahnhofsbuchhandlungsding. Das liegt halt gerne mal so bei Bahnhofsbuchhandlungen rum. Kostet dann aber Geld. Und dieser World Ocean Review ist halt auch noch kostenlos. Das finde ich immer total cool, wenn die sagen, hier komm, informiert euch, es kostet nichts.
Ja,
wer jetzt noch nichts bestellt, der ist doch doof. Ja, jetzt haben wir uns nichts mehr zu erzählen.
Nee.
Das Leben ist hart.
Tja.
Dann sprechen wir uns ein andermal wieder. Das war die Wissenschaft. Vielen Dank, Florian.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.